Hallihallo.
Ey, das geht schon wieder gut los.
Wir haben es überhaupt nicht abgestimmt. Aber
Hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute warst du besser.
Aber wir waren nicht synchron. Nicht so schlimm.
Nee, ja gut, okay, wenn ich mir jetzt die Tonspuren nebenbei so angucke, da hast du eventuell recht, aber dein Ausschlag ist deutlich höher beim Plop, ja, als meins.
Meine. Ich habe mir das aber abgeguckt von dir quasi. Oh,
das ist, ja. Siehst du, ich trainiere dich und jetzt bist du besser als meine.
Unfassbar, Wenigkeit. Der Padawan und so weiter. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema.
Genau, wir sind wieder da.
Ja, wir sind zurück, verschollen. Verloren geglaubt.
Ja, ja. Wir haben ja gesagt, 2021 wird alles besser. Es ist nichts besser geworden.
Das wird eigentlich schlechter, also zumindest was die Frequenz des Podcasts angeht.
Ja, das stimmt, aber dafür irgendwie die Qualität von dem, was wir da im Podcast erzählen, habe ich zumindest das Gefühl, ist über die letzten Poddies geiler geworden.
Also mir macht's mehr Spaß. Bei der letzten Folge hatten wir echt Inhalt zur Abwechslung.
Ey, das hat mich sowieso erstaunt. Und auch das Feedback, was kam, was mich super gefreut hat, dass das so geil ankam.
Auch nochmal danke an euch alle da draußen, wo es tatsächlich irgendwie mit uns aushalten.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja,
das
kann man und sagen. Über das Feedback und die Diskussionsanstöße und Ideen und alles und so haben wir uns beide sehr gefreut. Sehr, sehr geil. Macht weiter so auf jeden Fall.
Ja, und wir werden auch weiter so machen. Wahrscheinlich, so habe ich so das Bauchgefühl, werden dann demnächst öfter technische Daten in solchen Bereichen kommen.
Auf jeden Fall. Also auch wenn ihr irgendwie Bock habt oder uns ein Thema hinschmeißen wollt vielleicht mal, wo ihr sagt, ey, quatscht da doch mal drüber oder ist eure Meinung dazu, dann immer her damit in die Kommentare oder auf Instagram oder
genau, einfach per Nachricht oder solche Spielchen. Genau. Ihr erreicht uns schon.
Ja.
Also
ja,
von daher. Aber genau, richtig geil. Und wie letzten Poddy auch schon versprochen, den wir aufgenommen haben. Wir haben zum Ende ja technische Daten nochmal durchgesprochen, so ein bisschen verglichen, die Mopeds verglichen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich zum Schluss gesagt, dass ich bei der nächsten Aufnahme Motorrad habe?
Hast du gesagt, ja, dass du unbedingt eine Afrika-Twin willst jetzt?
Ja, das stimmt, aber irgendwie, ich weiß nicht, warum die Afrika-Twin, die fand ich dann doch zu hässlich. Also da habe ich dann...
hast du gar nicht bemerkt und erst dann so zum Schluss, da steht ja gar nicht Honda jetzt drauf. Und
genau, sondern, da steht irgendwas mit Y am Anfang. Hä? Wird Honda nicht mit Y geschrieben? Ah nee, das ist Hyundai.
Ja, genau. Nils hat sich eine Hyundai... Hyundai Asia Twin gekauft.
Oh Gott. Nein, genau, oh Gott, aber ja. wie letzten
Pony Wasserstoffmotorrad.
Wie letzten Pony versprochen, habe ich tatsächlich in der Zwischenzeit, und es ist jetzt auch schon ein bisschen her, mir eine Yamaha XT660Z gekauft. Ja. Und ich bin nicht alleine mit dem Neuzugang, denn Chris, was hast du?
Ein Motorrad.
Oh.
Ja, nein, ja genau, tatsächlich gab es bei uns beiden Moped-Nachwuchs und ich bin stolzer Besitzer einer Beta RR 93 Racing.
Und es ist Programm, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen der Racing und der Factory.
Ja, es gibt massive Unterschiede, der weit über das Dekor hinausgeht.
Und das ist für Beta schon krass.
Ja.
Ja, nein, allgemein für alle Hersteller ist das eigentlich schon extrem. Weil, was ist im Vergleich von der Factory hin zu der Racing anders?
Genau, also wir haben gerade so ganz spontan entschieden, um euch mal so kurz abzuholen, dass wir natürlich euch so ein bisschen erzählen wollen, welche Mopeds wir uns jetzt zugelegt haben, warum es die geworden sind.
Warte mal kurz, mir fällt gerade auf, ich habe jetzt ein Motorrad mehr, als du es hast.
Das betrübt mich schon so ein bisschen hart.
Vor allem das aber vierte ist bei mir auch schon im Plan.
Aber weißt du, ich habe einen Führerschein mehr als du.
Touché, Punkt an dich.
Oh, geil. Ja, wobei mein zweites Bike nicht straßenzugelassen ist.
Ey, ich habe drei Mopeds kaputt. Und ich habe nur eine Straßenzulassung.
Ja,
und dank Corona konnte ich sie immer noch nicht anmelden seit über einem Monat.
So auf jeden Fall wollen wir uns euch da so ein bisschen abholen. Und genau. Ich meine, gut, bei mir ist ja auch Bike Nummer 3 in Planung eigentlich. Ja, die NX 650.
Ach, die Dommy.
Ich plane jetzt eigentlich nur noch Projektbikes.
Wann kommt endlich meine Trailer? Du hast zu mir gesagt, du kaufst eine Trailer, damit du mit mir jetzt zusammen gemeinsam fahren kannst. Und jetzt, dann gehst du mich.
Ja, Leute, pusht mal bitte alle ein bisschen den Kryptowährungsmarkt, dann kann ich nochmal ein Invest in Bitcoin reinhauen, wobei das gerade irgendwie eher am Abkacken von dem her. Also, ja, ich arbeite dran.
Ach so.
Ja, ich arbeite wirklich dran. Ich habe letztens sogar wieder einen angeschrieben wegen der Treiler, aber wurde dann doch nichts drauf. Und ja,
alles gut.
Leute, ich sag's euch, wenn ihr euch Motorräder kaufen wollt, dann lasst solche Sachen wie Wohnung renovieren oder so. Das ist nicht gut für die Moped-Bilanz. Das bindet nur Geld in langweiligen Sachen wie Tapete und so. Das ja, macht keinen
das,
Spaß.
Das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ja. Aber es ist auch gar kein Problem, weil ich bin eh gewohnt, von dir enttäuscht zu werden. Also es ist auch nichts Neues.
Boah, jetzt ist hier aber...
Nein, den muss ich dir einfach nochmal reindrücken. Ja, das konnte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen.
Ich kann damit leben. Genau, ja. Und das Thema, warum wir die Bikes und unsere ersten Erfahrungen, Eindrücken, Emotionen, wollten wir einfach mit euch teilen. Also heute gibt es so ein bisschen eher persönliche Emotionen, Erlebnisse, sicherlich auch den einen oder anderen Fakt um die Bikes rum, was wir damit vorhaben und genau.
Weil das Geile ist auch, ich bin nicht alleine mit dem Zuwachs einer Yamaha XT660Z aus dem Baujahr 2008, sondern der liebe Claudio von Pegaso Reise, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an dich, Claudio, hat jetzt nämlich auch eine Yamaha XT660Z, was ich mega geil fand. Und er hat irgendwie einen Funfact zugeschrieben, die zweite, die jemals in Deutschland zugelassen wurde, irgendwie sowas, also ganz kurioser.
Das ist eigentlich schon wieder so ein Sammlerstück eigentlich, hat Claudio sich da...
Und also, in den ersten 24 Stunden auf der Seite gelegt damit.
Ja, so muss das sein, erstmal Bodenkontakt herstellen und ich meine, dafür ist es eine Enduro. Also,
das ist auch wieder ein Argument.
Das ist, ja.
Genau, aber das war eigentlich nicht das, weshalb ich ursprünglich zwischengrätschen wollte, sondern ich wollte auch noch sagen, zum Ende gibt es nämlich auch noch mal eine Neuigkeit bei mir. Chris, du kennst es schon, aber ihr kennt es noch nicht, was eventuell noch dieses Jahr passieren könnte bei mir.
Ja, Leute, ihr...
Neben einer Drittgarage.
Ihr dürft, ja, Garage sind wir gerade auf der Suche.
Ah. Falls ihr aus Hannover kommt und ihr habt eine Garage zu vermieten, lasst es uns wissen.
Wobei, also es muss eigentlich mittlerweile schon eher so Richtung Doppelgarage oder so, weil...
Am besten Lagerhalle.
Ja, ja, think big. Genau. Ja, das ist so heute der Plan. Könnt ihr euch drauf freuen.
Genau.
Wird, sehr, sehr geil auf jeden Fall.
Und jetzt zurück zu meiner Frage. Chris, was sind die Unterschiede zwischen einer Factory und einer Racing, bevor wir zu deinen ersten Eindrücken kommen?
Also, zum einen will ich noch mal kurz so ein bisschen ausholen, warum es jetzt die 390 Racing geworden ist.
Guter Punkt. Du hast, glaube ich, auch ein Video dazu gemacht, oder?
Ich mache gerade ein Video dazu. Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen eine Blockade beim Schneiden. Und es gibt ein Video, wo ich die 350 und die 390 Betas teste im Hope Park. Oder teste, wo ich die Probe fahre, 350 und 390. Genau.
Stimmt,
und
bei der 390 ist ja, glaube ich, das Videomaterial verloren gegangen.
Ja, exakt. da habe ich aber grandios improvisiert mit einem Playmobil-Motorrad. Das ist also deutsche YouTube-Geschichte quasi, ging das ein in die Hall of Fame der blödesten Ideen ever. Oder so.
Ich fand die Idee total geil.
Ja, ich meine, so what.
Also
ja,
das passt.
Genau, und da war so die Ansage, dass ich auf eine 390 gehen werde. Und das hat da habe ich dann umgesetzt. Das Ganze hat jetzt aber so lange gedauert, weil gerade Beta, ich denke, bei den anderen Herstellern wird es nicht besser sein, Lieferzeiten haben, wie verrückt. Jetzt sind die noch mal länger geworden. Zum einen, weil die Nachfrage sehr, sehr hoch ist. Und halt aber auch, wir wissen alle, das böse C treibt immer noch sein Umwesen und alles dauert einfach länger. Also auch wenn du dir irgendwie einen Kleiderschrank bestellst oder so, wartest du da halt.
Oder wenn man sein Jahre Motorrad drauf anmelden möchte.
Oder sein Motorrad anmelden, ja. Es ist,
aber eine Geschichte für später, ja.
Genau. Und dann habe ich eben lang hin und her überlegt und habe mich dann dazu entschieden, zum einen neu zu kaufen, ein Motorrad. Einfach, weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt schon so viele Enduros angeguckt und da waren einige ordentliche dabei. Aber halt auch echt viele, ja, sind nur auf dem Feldweg gefahren oder so. Mhm. Entsprechend wurden die dann halt auch gewartet. Also die wurden halt angekickt, auf dem Feldweg geprügelt, wieder abgestellt. Und Wartungsintervalle, wo ich ja so einen gewissen Fetisch, kann man schon fast sagen, dafür habe. Was ist das?
Chris und Wartungsintervall-Fetisch? Nein, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Genau, auf jeden Fall waren die dann halt vom Zustand her alle so, dass sie sagen, okay, und alles, was vom Zustand her so war, wie ich mir das vorgestellt habe oder wünschen würde, war dann halt vom Preis her, dass ich sage, okay, da bist du dann halt einfach nicht mehr so weit weg von einer neuen, wenn du ein entsprechendes Angebot bekommst.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch mal ein bisschen geguckt, Just for Fun, und die liegen ja auch, also ich glaube, die Racing liegt ja neu irgendwas zwischen 7 und 9, ich glaube 8 und 9, ja, irgendwo dazwischen. Und ich glaube, gebraucht bezahlst du immer noch zwischen 6 und 8.
Wenn du überhaupt eine Racing bekommst.
Das kommt auch noch mit dazu.
Das kommt dazu.
Und weil die werden wahrscheinlich erst Ende des Jahres dann wieder auf den Markt gestellt, genau, werden.
Ja, und dann ist eben die Entscheidung gefallen, und dann habe ich die Hashtag No Werbung Huppepark, da habe ich die Probe gefahren, die haben mir das ermöglicht und waren super nett, und da habe ich dann auch zugeschlagen und habe eine 93 bestellt, was übrigens das erste Neufahrzeug war, was ich gekauft habe in meinem Leben. Schon sehr geil.
Da bin ich auch stolz auf dich. Also da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, so lange wie du drum getigert bist und die ganzen Überlegungen, welche alle. Ich bin wirklich stolz auf dich, dass du dich damals dafür entschieden hast.
Und
ich bin
so glücklich. Entschieden
hast, dass du mal. Ja, und das Geile war.
Fucking happy.
Und das Geile war ja wirklich, dass du dann zu mir noch gesagt hast, oh, jetzt war das wirklich die richtige Entscheidung zu sagen, ich investiere das Geld jetzt in eine Beta, hätte ich es nicht lieber wo sparen sollen oder woanders rein investieren sollen. Und da weiß ich ganz genau. Der Moment, als du mich angerufen hast vom Huppepark, jetzt, es ist so geil, ja, es hat sich so gelohnt. Ja.
Das ist auch was völlig anderes, mit seinem eigenen Bike da zu fahren. Und
total.
Bisher war ich ja irgendwie auf irgendwelchen Leihbikes für irgendwelche Trainings und so. Und das ist irgendwie was ganz anderes einfach und so. Also ich fahre befreiter da so. Und genau. Und dann war eben natürlich die Überlegung, kaufe ich die normale Variante oder kaufe ich die Racing-Variante mit diversen Upgrades, und ich habe dann lang hin und her überlegt, und für mich war ja so die Überlegung zu sagen, na, ich bin jetzt nicht der Enduro- und Fahrtechnik-Profi, da bin ich weit entfernt davon. Und dann wollte ich natürlich ein Motorrad haben, wo ich sage, okay, ich kann damit lernen, ohne dass es mich überfordert. Es darf mich fordern, aber nicht überfordern. Und ein Motorrad aber, wo ich halt auch sage, mit dem möchte ich Rallye fahren. Und dann war halt natürlich, ja klar, Rallye eigentlich 450. Und dafür war jetzt die 400er für mich einfach, oder die 390, der perfekte Kompromiss, wo ich sage, die 350er war mir vom Motor ja eh nicht so richtig.
Mhm.
Und das ist ein Bike, das konnte ich gut handeln, oder bin ich der Meinung, dass ich das gut handeln kann. Gerade auch mit dem Regenmodus jetzt oder dem so sanfteren Mapping, wo sie einfach nicht so aggressiv anspricht und so, was ich einfach zum Trainieren super angenehm finde. Und wo ich dann aber halt auch weiß, das aggressive Mapping drauf und so weiter, hat die Power, und kann ich die easy auf der Rallye trotzdem fahren. Und gerade auch mit dem Ziel, Rallye einfach mitzufahren, Rallyes in Europa zu fahren. Ich gehe jetzt nicht mit dem Bike anstatt von einer Decker oder Africa Eco oder sonstiges, um da irgendwie um die Top 10 mitzufighten oder so. Von dem her reicht das völlig aus. Ich bekomme alle Teile dafür. Und dann war aber trotzdem der Punkt zu sagen, okay, die Upgrades, diesen Mehrwert, was dir die Racing bietet, ist einfach so viel, dass ich sage, wenn ich das dann irgendwann auf die Idee kommen sollte und nachrüsten will und verbessern will, dass sich das einfach nicht lohnt, weil du das Package einfach wesentlich günstiger bekommst, wenn du einfach direkt die Racing-Variante kaufst, als dass du dann sagst, ja, okay, jetzt willst du hier Fahrwerk und jetzt willst du dies, das und so weiter und so fort. Und das, von dem her war dann die Entscheidung relativ schnell klar, auf die Racing-Variante zu gehen. Und sieht halt auch geil aus, das Ding.
Das kann ich verstehen. Aber was konkret ist jetzt der Unterschied zwischen Racing und normal?
Ja, ich mache das hier gerade noch mal auf. Ich kann aber schon mal sagen, also ein ganz großer Punkt ist natürlich, dass du ein komplett anderes Fahrwerk drin hast, vor allem bei der Gabel, also hinten beim Dämpfer bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall hast du in der Racing-Variante eine Kayaba-Gabel drin.
Ja, dann wirst du, denke ich, auch mal einen Dämpfer von Kayaba haben. Oder irgendwas
in der Richtung. Nee, ist, glaube ich, von ZF, finde ich, muss ich nochmal gucken.
Aber ZF ist auch ziemlich
gut. Aber du hast halt einfach diese hochwertige Gabel drin.
Ja.
Was schon, also auch wenn man die ganzen Reviews liest und so weiter, sehr, sehr viel ausmacht. Und, ja,
das kann ich mir gut vorstellen.
Was optisch auch echt geil aussieht. Also diese goldenen. Ja, ich weiß, es ist durch.
Ich weiß, optisch, aber was du meinst, Optik, sie sieht einfach geil
durch
aus.
Durch Optik fährst du nicht besser, aber da komme ich gleich dazu bei meinen ersten Erfahrungen. Dieser Punkt, das hat sich für mich schon echt gelohnt. Das allein wegen dem Fahrwerk. Klar, dann hast du ein bisschen eine bessere Sitzbank drauf mit so einer Zeitnahmekarte, aber auch die vom Bezug her ein bisschen anders ist als die originale Sitzbank. Du hast so ein bisschen Bling-Bling, in Form von, du hast halt irgendwie hier eloxierte Aluminiumdeckel für Öl und so weiter und so fort.
Der Klassiker, aber sieht einfach geil aus. Sieht
geil aus, macht dich nicht schneller, macht dich nicht besser.
Aber es sieht geil aus.
Sieht geil aus. Du hast eine Schnellwechselachse vorne, das heißt, du hast beim Radwechsel vorne, hast du so ein, das ist wie so ein Hebel, wo du einfach nur die Klemmen ziehen und dann kannst du an dem Hebel die Achse rausziehen. Cool. Was ein ganz nettes Feature ist im Prinzip. Du hast so ein bisschen mehr Protektoren an der Hinterradschwinge, an der Gabel. Du hast einen anderen Kettensatz verbaut mit einem hinteren Kettenblatt, was ein bisschen anders ist. Also was praktisch schon so ein Zweikomponenten mit Floaters dazwischen ist und so, was so ein bisschen hochwertiger ist. Und ich bin der Meinung, da müsst ihr aber nochmal nachgucken gleich, du hast andere Räder drauf. Also du hast Excel-Felgen und da einen hochwertigen Radsatz drauf.
Na gut, wie hochwertig der ist, ist dann ja sowieso immer die Frage.
Genau.
Weil dazu hat Fortnite ja heute auch ein ziemlich geiles Video gemacht. Oder ja, schon ein bisschen länger her.
Ja, ja. Wobei es ist ja also auch bei Excel hat ja ganz viele unterschiedliche Qualitätsstufen.
Ja.
Und das Modell, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf ist, auf dem müsste ich nachgucken, genau. Das ist auf jeden Fall schon ein gutes Modell, was die da drauf machen.
Ja, das ist
geil. Und für mich war halt, also dieses Bling Bling ist nice to have, sieht geil aus, aber allein, wo ich halt sage, naja gut, wenn du jetzt irgendwie bei, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber das war echt nicht so viel. Das waren irgendwie, ich glaube, knapp 1.000 Euro oder so irgendwie.
Krass.
Nicht mal ganz, also nicht mal 1.000 Euro. Es war unter 1.000 Euro, was der Unterschied war zwischen RR und der normalen.
Ja.
Und allein, wenn du jetzt halt mal guckst und sagst, du willst eine bessere Gabel da reinbauen. Dann bist du halt ganz schnell beim Tausi.
Genau.
Selbst wenn du zu einem Gabeltuner gehst und sagst, okay, ich will die normale Gabel haben oder ich behalte die Gabel, aber pass mir die an, mach mir die besser, mach andere Ventile rein, dies, das und so weiter und so fort, dann bist du halt auch wahrscheinlich schnell bei 500, 600 Euro locker. Also
davon kannst du, denke ich mal, auch ausgehen.
So, und das ist halt einfach der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, komm, das Ding soll mich auf die Rallye begleiten und so. Dann ist gerade so Service-Themen und sowas richtig cool, wenn du das hast mit dem Vorderradwechsel und so. Und dann war halt einfach, wo ich gesagt, okay, ja, ich gehe mit der Racing. Ach, und sie hat eine leichtere Auspuffanlage. Die hat eine komplette Titan-Auspuffanlage verbaut.
Alleine schon, wenn man das hört, Titan-Auspuffanlage, da geht einem schon leicht einer ab.
Ne? Das ist halt schon so Ironman-Liga irgendwie, so weißt du?
Es ist einfach geil.
Das ist, genau. Ja, und das ist, und also auch so, also das Bike ist sehr, sehr, sehr geil durchdacht.
Okay.
In Form von, einfach mal so ein Beispiel, Luftfilter wechseln, extrem wichtig. Machst du eigentlich vor jeder Fahrt bei den Enduros, je nachdem, wie staubig es war. Ja, du nicht, ich weiß. Eigentlich okay. Solltest du spätestens alle 15 Betriebsstunden, also relativ häufig, und du gehst halt einfach hin. Du musst keine einzige Schraube oder sonstiges machen, sondern es ist so eine Griffmulde, wo Pull dran steht, da greifst du rein, zack, ziehst und dann hast du den Deckel in der Hand und bist am Luftfilter dran.
Ja,
und
gut, das ist halt geil. Du klickst es
einfach drauf. Dann sind hinten unter dem hinteren Fender über dem Hinterrad, ist dann auch so geschrieben, da sind praktisch in diesem Kunststoff sind Griffe, richtig stabile Griffe, dass wenn du das Bike irgendwo hochziehen musst, dass du genau dahin greifst und einen optimalen Grip hast und nicht irgendwo am Rahmen oder sowas rumziehen musst und so. Und die Sitzbank zum Beispiel, wo du ran musst, um die Batterie zu machen und so, die ist auch einfach da ist so ein Druckknopf, klack, und du hast die Sitzbank halt super schnell in der Hand und so.
Ach, sowas ist halt geil.
Das ist halt schon geil, weil du einfach überall ratzfatz Zugriff hast an dem Bike.
Ja, und du hast halt keinen Stress mehr. Und hat das Gefühl, es hat endlich mal jemand mitgedacht.
Genau, das ist schon alles sehr, 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 sehr cool. Ja, und das ist, ich hab so Spaß damit. Obwohl mich das Bike auch hart auf dem Boden der fahrerischen Realität ankommen lassen hat.
ja, kann ich verstehen.
Aber ja, bin ich sehr, sehr, sehr glücklich damit.
Das freut mich tierisch. Jetzt würde mich aber tatsächlich auch als nächstes interessieren. Wir haben jetzt den Unterschied geklärt und wir wissen jetzt auch, du hast eine 93 RR. Ganz flotte Frage, hast 30 Sekunden Zeit zu beantworten. Warum eine 93er RR? Was ist dein Zukunftsplan mit dem Ding?
Also warum? Weil ich eben das Bike als beherrschbar, aber mit sehr viel Potenzial sehe, was du ausreizen kannst. Also ich kann mit dem Motorrad wachsen, kann jetzt aber schon alle Basics lernen, ohne dass es mich überfordert. Und es bringt mir genügend Potenzial für die Rallye mit. Und das ist halt der große Plan. Also Step 1, Enduro fahren lernen, ganz, ganz viel Fahrtechnik, ganz, ganz viel Stunden auf dem Motorrad verbringen und fahren. Also endlich das, was ich in Büchern gelesen habe, umsetzen.
Nachvollziehbar.
Und dann wird das Ding aufgebaut und wird das eine der, zugegebenermaßen bin ich sehr stolz drauf, ganz, ganz wenigen Beta-Rallye-Maschinen.
Ach, das ist auch einfach geil.
Und so wie ich mich kenne, Leute, falls ich jemals irgendwo gesagt habe, ja, ich mache so einen Low-Budget-Rallye-Umbau.
Nein, das machst du nicht.
Sagen wir es mal so, es wird sicherlich geil aussehen.
Das lasse ich hundertprozentig gelten. Oh, herrlich. Okay, gut.
Ja.
Aber ich glaube, das, was die meisten interessiert, deine erste Fahrt, wann war sie, was ist dein erster Fahrteindruck und was genau meinst du mit, das Motorrad hat dich auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt?
Jo,
Wann hast du sie bekommen?
Ich habe sie bekommen, das war Anfang März.
Anfang März. Bestellt genau. Hattest du sie im Dezember?
Das war im November, glaube ich.
Im November, genau. Also das nochmal so, um mal deutlich zu machen, wie lange das tatsächlich gedauert hat.
Das waren jetzt 3 Monate, 3,5 Monate Lieferzeit, genau.
Ja. Gut, Anfang März gekommen, du bist hochgefahren, im Hopepark hast sie abgeholt. Jo. Und dann ging es nämlich schon los mit der ersten Fahrt.
Ja, direkt natürlich, ne? Und ich war erstmal völlig aufgeregt und wie hört sie sich an, wie sitze ich da drauf und so weiter und so fort. Und Gott sei Dank war wenig los. Auch nochmal, falls jemand zuhört, der an diesem Tag im Hopepark war und da ist irgendwie so ein Vogel in einer weiß-schwarzen O'Neill-Kombi rumgefahren auf eine 93R und war so eher so ein rollendes Hindernis für euch. Ihr wart echt klasse, nett und I'm sorry. Und es wird schneller, ich verspreche es euch.
Ach, herrlich. Ach, schöner hätte ich es nicht sagen können.
Ja, ich meine, dass das Ding war, ich bin natürlich mit solchen Erwartungen daran, von wegen, naja, Kreta Enduro gefahren, dann die 500er Beta, letztes Jahr auch einigermaßen oft in der Heide gewesen mit dem dicken Bike. Und da habe ich schon gedacht, ja, so geht schon. Und, ach genau, im Electric Ride Park, da bin ich ja auch gar nicht so schlecht gefahren.
Ja, das stimmt.
Und auch nicht so langsam. Und ich hatte schon als bei der Probefahrt, gut waren natürlich Probefahrt und nur schnell 1-2 Runden und so. Und ich bin gefahren und ich dachte so, Alter, ich bin wie der letzte Idiot bin ich da gefahren, als ich noch nie im Gelände Motorrad gefahren bin. Das war sicherlich so ein bisschen Aufregung. Das war auch viel ja neues Motorrad. Das war auch ganz viel so, oh, ich will hier jetzt nichts kaputt machen und so weiter und so fort. Also so eine Mischung von allem. Und ich war einfach so komplett auf mich selber gestellt und bin da einfach in dieses Enduro-Gelände reingefahren. Das ist jetzt, Hard-Enduro ist zu viel gesagt. Es ist jetzt kein Erzberg-Gelände da oder so.
Ich weiß aber, was du meinst.
Es ist schon Enduro-Gelände, also es ist nicht einfach so irgendwie eine Schotterpiste, auf der du entlang hobeln kannst oder so. Und schon eher so Single-Trail-mäßig und so ein paar Auf-Ab-Passagen drin, Spurrillen, dies, das eben. So, ja, Enduro-Gelände einfach. Und ich bin da rumgeeiert und ich hatte so gefühlt, ich glaube nach 200 Metern hatte ich Armpump wie Hölle. Und ich habe schon gedacht, alter Schwede, was ist denn jetzt hier los?
Geil.
Und die Arme waren zu und gefühlt war ich mit der Blickführung überfordert. Und also es hat Spaß gemacht, aber es hat eigentlich nicht so richtig geklappt. Und ja, da habe ich mich dann aber echt berappelt und habe dann gesagt, okay, gut, Chris, jetzt trotz aller Freude, konzentrier dich mal. Und habe dann erst gesagt, das allererste, was ich mache, scheißegal, wie du fährst, du konzentrierst dich jetzt wieder drauf, dass du einen neutralen Stand auf dem Bike hast und kein Gewicht auf deinen Armen hast, verdammt nochmal. Weil daran arbeite ich ja schon ewig und ist mittlerweile eigentlich auch schon ganz gut vorhanden, dass ich das machen kann. Und das war das Erste so. Dann wurden die Arme wieder frei. Und dann konnte ich mich auf das andere konzentrieren. Und da, ich glaube, da müssen wir mal echt eine eigene Folge machen, was ich halt so gemerkt habe, dieses Thema Kurventechnik, wo ich echt arbeiten muss. Und vor allem aber ganz massiv das Thema Blickführung. Und das war so das nächste Ding. Ich habe ja so ziemlich alles an Fahrtechnikbüchern gelesen. Ich habe zig YouTube-Tutorials angeguckt. Ich kann mit der Afrika-Twin im Gelände eigentlich auch recht ordentlich Kurven fahren.
Ja. Da bin ich aber übrigens auch mal gespannt, wenn wir gemeinsam das erste Mal in der Heide sind.
Ja, da bin ich voll gespannt. Und dann fährst du ins Enduro-Gelände und kommst hier ums Eck und denkst dir so, Alter, was? Warum?
Ja.
Und genau, und da dann aber halt einfach nicht entmutigen lassen. Und das Thema Blickführung ist halt so. Ich meine, auf einer Schotterpiste ist das kein Problem. Es geht um die Kurve, du guckst halt da lang rum, Blick weit von da raus. Und jetzt bist du im Enduro-Gelände, kommst auf eine Kurve zu und da sind gefühlt 30 Spuren in den Boden gefahren. Und du so, ja, rechts, links, die. Das ist so wie bei 1, 2 oder 3, ne? Ob du wirklich richtig stehst.
Siehst du, wie das Licht angeht, ja.
So ungefähr ging es mir da auch. Und das war dann schon eine Herausforderung. Also auch von der Konzentration und so. Dass du halt einfach echt schnell platt bist, wenn du das nicht gewöhnt bist, so vom Kopf platt einfach. Und
ja, das ist nämlich das, was man am ehesten unterschätzt.
Genau, und das war, aber es hat super Spaß gemacht und ich habe dann auch, ihr werdet es in den Videos noch sehen, wenn ich das irgendwann mal schaffe zu veröffentlichen, du hast das schon gesehen, dass ich mich trotzdem selber nur mit meinem gespeicherten theoretischen Wissen und Selbstkontrolle dann einfach von Runde zu Runde doch merklich verbessert habe. Und so waren die ersten Eindrücke. Und worauf ich noch mal raus wollte, ich habe schon gesagt, das hat sich jetzt schon gelohnt. Mhm. Vor allem, als ich das zweite Mal da war.
Ja.
Da war dann Tiefspur, also ganz tiefer Sand, tiefer Boden und so. Ich habe Nils nicht verzweifelt, aber gesagt, ey, sag mal, irgendwie stimmt hier was gar nicht.
Es war so süß.
Das Moped fährt wie so ein bockendes Pony. Was muss ich denn machen?
Und da war ich, Gott, ihr glaubt es nicht. Ich habe einen Anruf von Chris bekommen. Ich lag noch total verpennt im Bett, weil es war Wochenende, irgendwie Samstag 11 Uhr, 10 Uhr, irgendwie sowas. Du bist recht früh hin. Zurecht, war total geil. Und ich liege im Bett und ich bekomme so einen Anruf von meiner Freundin neben mir. Wer ist das? Ich so, Chris. Aha. Und ich bin dann rangegangen und Chris so, ey Nils, irgendwas funktioniert hier nicht. Hier ist so viel Schlamm und das Moped bockt und ich finde hier irgendwie keinen richtigen Flow und hin und her. Und es war einfach nur so niedlich, weil ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Vater, der seinem Sohn erklärt, wie man Fahrrad fährt. Und ich war super stolz auf dich, als ich deine Rückmeldung bekommen habe. Ja, ey, das hat funktioniert. Und dann ging es auch irgendwie besser und dann bin ich irgendwann in den Rhythmus reingekommen. Also wirklich ohne Scheiß, ich bin richtig stolz auf dich, dass du das dann auch so gut hinbekommen hast.
Ja, das war echt krass, ne? Weil du warst so vom ersten Mal fahren, war ich schon so ein bisschen euphorisch, weil das zum Schluss dann echt für meine Verhältnisse ganz gut geklappt hat. Und dann komme ich da an und denke mir so, ja, wird schon passen. Ich fahre in diesen tiefen Boden rein und so, fuck, was ist denn das, ey? Weil das halt auch Verhältnisse waren. Klar bin ich schon auf Sand gefahren und so, aber halt auf trockenem Sand und dieser schwere, nasse Sand, wo wieder eine ganz, ganz andere Nummer ist und alles zerfurcht und so. Und das war echt krass. Und ich meine, das war ein Tag auch, ich selber war nicht so hundertprozentig fit. Das kam noch ein bisschen dazu.
Mhm.
Aber ich sage auch, an den Tagen, wo es schwer geht, lernst du am meisten.
Oh ja.
Weil ich an diesem Tag so viel gelernt habe über mich und über das Motorrad, über verschiedene Fahrsituationen, auch so Sachen. Klar, du weißt, in so einem Boden solltest du vorsichtig sein mit der Vorderradbremse, aber wenn dir halt zweimal das Vorderrad einklappt und du dich fast ablegst, weil du einen Fehler gemacht hast, dann hast du das auch verstanden.
Genau,
das ist nicht so gewesen. Ja, soll ich nicht machen und so. Und also von dem habe ich da sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und gerade da an dem Tag war das halt auch echt so ein Ding, wo ich sage, ey, dieses Fahrwerk von der Beta hat mir so, so, so viel geholfen, weil ich teilweise so richtig Mist gebaut habe. Also so mit dem Vorderrad landen nach dem Sprung. Irgendwie nicht konzentriert vor der Kurve. Auf einmal ist das Hinterrad in der einen Spurrille, das Vorderrad ist der anderen Spurrille und da sind noch irgendwelche Bumps dazwischen wie Hölle. Vorm Berg runterfahren, weil es danach, also Berg runter, in einer so eine Spurrinne und da ging es ganz schmal zwischen zwei Bäumen durch, wo gerade so der Lenker dazwischen passt. Jedes Mal quasi davor irgendwie so ein bisschen die Buchse voll gehabt und dann kurz davor nochmal die Bremse gezogen, natürlich die Vorderradbremse.
Ah, jawohl. Und so,
also richtig dumme Fehler auch. Und auch Sachen, wo ich dann halt teilweise einfach überreizt habe, geguckt, wie lange kann ich am Stück fahren und so. Und ich dann gemerkt habe, wow, jetzt musst du aber raus, weil die Konzentration nachlässt. Konzentration lässt nach, du machst noch mehr Fehler. Mhm. Und dies, das. Ey, und dieses Motorrad, ich habe dann irgendwann gesagt, so, das hört sich doof an, dieses Motorrad beschützt mich gefühlt. Weil es hat einfach jeden Fehler, den ich gemacht habe, war so, ist schon okay. Kriegen wir schon hin. Und das war einfach so geil, weil, ich meine, weißt du, du landest echt beschissen. Also ich komme schräg über einen Sprung und ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber da war die Absprungkante, war so richtig ausgefranst und ich bin da auch irgendwie in der Spurrille, was weiß ich, habe noch blöd geguckt und habe dann, glaube ich, ich habe das Gas quasi weggenommen vor der Absprungkante, weil irgendwie ausgefranst und dann hat doch die Courage gefehlt und dann natürlich, zack, geht das Moped nach unten und ich komme schräg über einen Sprung und lande zuerst auf dem Vorderrad und das Fahrwerk hat einfach gesagt, ja, geht schon.
Alter, du hast so ein Schwein gehabt. Also wirklich.
Und ich bin dann quasi gelandet und habe einfach nur kurz den Hahn aufgerissen, dass es so ein Ruck durch die Kiste ging und ich wieder in der Spur war. Und das hat, wo ich aber halt auch den Vergleich auf Kreta waren wir auf diesen KLR, Kawasaki KLR, KLX 250 da unterwegs und so. Und ich meine, die waren halt auf griechisch entspannte Art gewandt. Das war eher so deine Baustelle, ne? Da siffst du das Öl aus der Gabel, das geht schon noch und so. Und das ist alles
ja auch.
Nicht. Ja. Und das war jetzt aber so krass für mich, diesen Unterschied zu merken, weil ich da halt ganz oft dann gemerkt habe, okay, gut, wie verhält sich das Fahrwerk und das, wo ich dann jetzt gefahren bin und mir im Hub war, so, alter Schwede, mit dem anderen Fahrwerk hättest du dich schon dreimal einfach auf die Fresse gepackt, weil das irgendwie blöd zurückgehauen hätte oder nicht und so. Und allein der Punkt, dass, ich meine, wahrscheinlich wäre das mit der Standard-Beta, mit der normalen eher ähnlich gut, sage ich mal. Das kann ich jetzt schlecht vergleichen, aber das war für mich so der Punkt, wo ich sage, boah, so ein gutes Fahrwerk lohnt sich auch für dich als Anfänger.
100%ig bin ich bei dir. Vor allem, du hast ja eigentlich, du hast ja eigentlich wirklich noch den Vorteil, du bist ja so ein in der Gewichtsklasse, wo viele Fahrwerke von Serie aus schon drauf abgestimmt sind.
Genau.
So, und bei meiner Wenigkeit mit über 100 Kilo ist das dann ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Das heißt, ich muss eigentlich so oder so immer was am Fahrwerk machen.
Auch mit der Geometrie, ne? Das ist, ich bin am Überlegen, ob ich den Lenker ein bisschen nach vorne stelle, vielleicht noch. Das muss ich nochmal ausprobieren.
Ja.
Aber ansonsten, gut, wenn es irgendwo das Motorrad blöd am Hang steht und ich dann versuche, mit dem talseitigen Fuß runterzukommen, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr.
Ja, Herrgott, das funktioniert halt bei mir aber auch nicht.
30 Zentimeter Federweg hat und an manchen Stellen, da wirst du dir leichter tun, weil du einfach mit den Füßen besser an den Boden kommst. Das mal von der Geometrie ausgelassen, aber von dem ganzen Feeling, Stehen auf dem Bike, Fußrasten, Lenker, Hebel, all dies, ey, da fühle ich mich so wohl auf diesem Motorrad und hat das vom ersten Moment einfach gepasst. Und es war alles logisch, dass es da so ist und so, also richtig, richtig geil.
Ah, schön. Ich kann dich da aber so gut verstehen.
Und muss ich auch nochmal sagen, fand ich, ich habe das überprüft oder kurz geguckt.
Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Nein, und zwar habe ich das ganz oft gehört und ich will jetzt kein Bashing machen, aber auch wenn man auf YouTube guckt und so, es gibt also das eine oder andere Video, wo Supermotos oder Enduros ausgeliefert werden in einem Zustand.
Ja.
Wo du dir denkst, what the fuck, und das erlauben sich die Händler. Echt krass.
Ja.
Und ich muss sagen, also die kommen ja zerlegt quasi in der Kiste an und der Händler baut das auf, in der Regel. Und da muss ich auch echt nochmal sagen, hier Props an den Hopepark und Shoutouts, weil die Beta ist wirklich richtig, richtig geil zusammengebaut. Und auch, dass das Fahrwerk, also Gabelfahrwerk, kannst du ja einstellen, Zugdruckstufe. Und das ist auf ein neutrales Setting eingestellt. Und das ist halt total geil, wenn ein Händler daran denkt. Weil wenn der das einfach rausnimmt, und eigentlich sollten sie ab Werk immer in einer neutralen Stellung, also genau in der Mittelstellung sein, dass du Zug- und Druckstufe nach oben wie unten die gleiche Anzahl an Klicks noch zum Verstellen hast. Aber das ist ganz oft nicht so, weil das halt beim Zusammenbauen, was weiß ich, irgendwie nicht so ist. Und dann fährst du und hast vielleicht die Druckstufe total zugeknallt und wunderst dir, warum dir dein Heck die ganze Zeit in den Rücken tritt, aber kann halt nur so. Und du denkst die ganze Zeit, was habe ich da gekauft? Und ich habe das halt nachgeguckt mit den Klicks und so, einfach weil es mich auch interessiert hat, wo verstelle ich das und wie ist das und so weiter und so fort. Ich kann ja die Finger davon nicht lassen. Und das war alles total cool. Also die haben sich da echt Mühe gegeben, haben das alles schön eingestellt in ein neutrales Setup, sodass du gut das Motorrad kennenlernen kannst, dass du das Fahrwerk, die ganzen Komponenten einfahren kannst und dann kannst du irgendwann mal sagen, jetzt willst du mehr oder weniger Zug- oder Druckstufe fahren, dies, das rum experimentieren und so. Und das finde ich schon sehr geil. Also hat mich zu 100% überzeugt und ich bin ultra glücklich. Und weil ich so glücklich bin, habe ich mir ein 2-Tages-Enduro-Training Anfang Mai gebucht.
Ach, hast du jetzt wirklich gemacht?
Davon wusste ich ja noch gar nichts. Habe ich gemacht, ja, nee, das wusstest du nicht. Das habe ich erst vorgestern oder so bestätigt, dass die das natürlich unter Corona-Auflagen und mit Abstand und jeder muss irgendwie, keine Ahnung, Maske tragen und so weiter und so fort. Ja, genau, habe ich mir so ein 2-Tages-Intensiv-Training gegönnt, einfach nochmal, weil ich es jetzt gerade am Anfang finde, sage ich, war jetzt 2-3 Mal fahren für mich. Ich merke, ich komme für mich voran, aber ich finde es auch gut, wenn jetzt da einfach schon nochmal jemand drüber guckt, der mir sagt, mach das anders, da fängst du gerade an, irgendwas Komisches, eine komische Körperhaltung oder sowas zu bauen, einfach, dass sich diese Fehler nicht so einschleifen.
Ich finde das, das so super interessant, weil aus irgendeinem Grund, ich kann es dir noch nicht mal genau sagen, warum, aber mir würde das wäre für mich das Letzte, woran ich denken würde am Anfang. Ich weiß nicht, ob es irgendwas mit Stolz zu tun hat oder wahrscheinlich ist es Gewohnheit, dass ich es einfach von klein auf immer so gelernt habe. Willst du irgendwas Neues anfangen? Also bist du selber dafür verantwortlich, dass du es überhaupt lernst und du kümmerst dich selber überhaupt erstmal darum, dass du Sachen verstehst und vernünftig umsetzt, egal wie lange es dauert. Das heißt, so wie du jetzt so sagst, ich finde es übrigens super cool, dass überhaupt kein Diss und soll auch überhaupt kein cool, Bashing sein. Aber für mich wäre das halt echt so, ich würde so ein Enduro-Training wahrnehmen, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich mir denke, ey, egal was ich tue und egal was ich mir angucke, ich komme irgendwie nicht mehr weiter als bei diesem Punkt, wo ich hier gerade bin. Jetzt muss ich mal wirklich jemanden haben, der nochmal drüber guckt. Das hatte ich im Dreisport genauso. Natürlich dann auch immer mal wieder hier und da Mentoren, die ich dann auch gut ansprechen konnte oder habe mich halt selber darüber schlau gemacht. Aber es ist tatsächlich so, ich könnte das nicht. Ich find's aber gut, dass du es machst, weil einfach aufgrund auch der aktuellen Lage gibt es ja auch nicht die Möglichkeit, dass ich mitkomme und mich dann irgendwie an den Streckenrand stelle und dann irgendwie dir da Feedback gebe oder dass irgendwer anders damit hinkommen kann, weil diese Kommunikation gerade einfach nicht möglich ist aufgrund der Regelung, was vollkommen okay ist. Ja,
das wäre natürlich mega geil, wenn das möglich wäre und so. Und klar, ich versuche schon und bin gerade auch immer überlegen, wie ich eine zweite Kamera oder wo ich die aufs Motorrad baue, sodass ich mich selber nochmal filme und
Das ist wahrscheinlich so gut wie, das kannst du, glaube ich, komplett vergessen.
Ja, am Lenker vorne, wobei, wenn das dann so weit hochsteht und du, das ist halt auch so ein bisschen, also bin da noch so am Tüfteln mal in Ruhe drüber nachdenken, ob und wie und so. Aber ja, das ist schon ein Punkt und ich habe da auch, also ich mache ja so ein bisschen beides, ne? Ich analysiere die Videos, ich bin da selber unheimlich kritisch und versuche dazu voranzukommen und denke mir aber halt auch so, okay, ich probiere das jetzt mal aus und ich habe ja schon einmal so ein Enduro-Training gemacht, das war jetzt eher nicht so. Habe jetzt auch schon mit 1-2 Leuten gequatscht, die da ein Training gemacht haben und die gesagt haben, das war sehr, sehr gut und hat ihnen echt cool, viel geholfen.
Ich bin mega gespannt, was du sagst und ob es deine Erwartungen erfüllt.
Genau, da also mega gespannt, die sind hoch, liebe Hopepark.
Ja, hoch. Also jetzt mal ohne Scheiß, weil ich kenn's von mir. Ich habe dann natürlich auch ein paar Trainings gemacht, weil ich halt eben irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es einfach nochmal sinnvoll, von externen Know-how einzuholen. Und es gab wenige Trainings, die mich wirklich überzeugt haben. Also es hört sich jetzt so an, als hätte ich 100 Stück gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe vielleicht zwischen 5 und 8 Trainings mitgemacht, aber ein Großteil davon, ich würde mal grob über den Daumen peilen, zwischen 70% und 80% haben mich auf jeden Fall heftig enttäuscht.
Ja, kann ich verstehen. Also ich habe auch schon echt gute Trainings gemacht, habe ich aber auch schon, also auch Straßentrainings oder so generell und auch schon richtig schlechte, wo ich dann so gedacht habe, ja, puh, und dafür war es jetzt hier. Also
genau, weil beides, dafür hast du Geld ausgegeben, ist das jetzt wirklich wahr? Nee, okay, gut. Aber deshalb bin ich halt megamäßig gespannt, wie was du erzählst.
Aber trotz allem Training hin oder her, ich habe es schon gesagt, ich habe schon mal Enduro-Training gemacht, so egal, wie das jetzt von der Qualität war. Aber das Ganze hat mir jetzt trotzdem wieder eine Sache gezeigt. Und das sagen, ich habe dann auch mit ein paar Jungs das letzte Mal, als ich da war, gequatscht. Die fahren deutsche Meisterschaften Enduro und so. Die waren auch richtig schnell unterwegs. Also das war schon krass beeindruckend, wie präzise und wie schnell sie diese Enduros in diesem Enduro-Gelände zwischen irgendwelchen 2 Bäumen da durchgeknallt haben und so. Das war schon sehr geil. Und mit denen habe ich halt auch gequatscht und mit Fahrenden und dies, das und so. Und war auch sehr cool. Und die haben halt auch ganz klar gesagt, und das war auch schon nach dem ersten Mal erfahren, mein Fazit, so, ja, du kannst Bücher lesen, du kannst Tutorials angucken, du kannst was weiß ich was machen, du kannst davon träumen und dir das Fahrtechnikbuch und das Kopfkissen legen oder so. Du musst fahren, das haben die auch gesagt, umso mehr Stunden du auf diesem Motorrad verbringst und fährst, das ist letzten Endes das, was am allermeisten hilft. Und da bin ich halt auch wieder bei dem Punkt bei dir, wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht so ein Training-Marathon und hier noch und da noch und da noch und da noch so. Ich habe gesagt, ich mache jetzt eins, um nochmal kurz Grundlagen zu checken und so weiter und so fort. Und dann ist das Thema auch erstmal bis an den Punkt, wo ich sage, jetzt komme ich wirklich nicht mehr weiter oder so, ist das Trainingsthema dann auch für mich durch. Und dann geht es darum, möglichst viele Stunden auf diese Kiste drauf zu fahren.
Ja, das kann ich voll und ganz verstehen.
Ja, das ist so der Stand. Und ich habe natürlich gleich was zum Dranbauen gekauft.
Was hast du dir gekauft?
Ja, den Kühlerschutz.
Ja! Aber der Kühlerschutz sieht richtig geil aus.
Ja, also da können sich, falls jemand von Dovatec zuhört, die können sich schon mal darauf einstellen, dass ich auf euch zukommen werde. Ihr werdet von mir hören.
Ah, weil, also es ist wirklich sehr, sehr geil, ja. Also es ist ein vernünftiges System, wo sich tatsächlich Leute mal drüber Gedanken gemacht haben, wie es sinnvoll und benutzerfreundlich beziehungsweise endanwenderfreundlich anzubringen ist.
Genau.
Einfach geil. Und es sieht halt einfach noch schick aus.
Also an der Stelle ganz kurz reingeschmissen. Dovatec ist eine Firma, die sitzen irgendwo in Bayern,
ist nicht mehr. So schlimm.
Ist egal. Und das sind Hard-Enduro-Fahrer selber, die sich drüber geärgert haben, dass in ihren Kisten beim Hard-Enduro-Fahren so viel kaputt gegangen ist und dass es keine Protektoren und Schützer fürs Bike gibt, die dafür sorgen, dass du nicht zum Beispiel 500 Euro für einen neuen Kühler bei irgendwie so einer Honda, was ich mal vielleicht bezahlen musste von Sachen.
Ja.
Egal. Ausgeben musst, sondern wo dein Motorrad, wo die Komponenten schützen, was dich ja natürlich auch, wenn du Wettbewerb fährst, je nachdem, dass das Finish kosten kann, wenn du da was kaputt machst, oder halt auch einfach Geld kostet. Und ich meine, jeder verbessert gern sein Bike, aber für einfach Ersatzteile austauschen, wenn wir das vermeiden können, tun wir es ja alle und geben das Geld lieber für was anderes aus. Wenn's für Sprit ist, zum Moped fahren. Also und genau, und deshalb haben die dann irgendwann mal gesagt, hey, dann lass uns jetzt einfach selber was bauen, wenn es nichts Geiles gibt. Und so ist Dovatec entstanden. Und so für alle gängigen Enduro-Marken haben die Kühlerschützer, haben die Bremsscheibenschutz, haben die Handguards, diverse Sachen im Programm. Und das hat einen richtig geilen Eindruck gemacht, ging auch super zum Anbauen. Und
ja, cool. Ach, das ist schon wirklich eine nice Nummer. Das freut mich sehr.
Ich glaube, an der Stelle würde ich sagen, Beta-Ende. Ihr werdet davon hören.
Dankeschön. Ich habe eigentlich gedacht, wir schieben die Beta vor, weil da brauchst du nur 20 Minuten.
Es war ein kleines Motorrad, aber klein, aber oho.
Ja, das anders kann man es nicht sagen. Ja, genau.
Ja.
Weg von der Voll-Enduro, wa?
Ja.
Achso, ich dachte, du wolltest jetzt eine Überleitung machen, weil du auch gerade geatmet hast.
Ja, ich war noch nicht fertig mit Nachdenken.
Achso, entschuldige.
Ja, nein, aber das wollte ich sagen, Nils, du hast jetzt schon angekündigt und hast gespoilert, dass es nicht die Afrika-Twin geworden ist. Von unserem letzten Podcast konnte ich dich doch nicht überzeugen mit den technischen Daten. Nein, man hat es ja schon im vorangegangenen Podcast gemerkt, dass du sehr angefixt warst von der Teneré. Und ja, es ist tatsächlich eine geworden.
Genau, es ist tatsächlich eine XT660Z geworden. Und lustigerweise, ich habe ja in der letzten Aufnahme oder danach, haben Chris und ich uns direkt hingesetzt und haben eBay rauf und runter geguckt. Ich kannte mein Budget, ich hatte das Geld ja auf dem Konto liegen. Und dann haben wir auch tatsächlich eine gefunden. Wir haben eine in Süddeutschland gefunden.
Genau.
Eigentlich eine super schick. Ich glaube 2009er Baujahr, weil wichtig, ich habe halt darauf geachtet, dass es vor ABS-Modell ist.
Also ganz, ganz wichtig nochmal, oder wollen wir nachher drauf eingehen, die Unterschiede zwischen 2009, 2008er Baujahr und warum das 2008er Modell?
Nee, du verwechselst das gerade. 2012, 2013 kam ABS.
2012, 2013,
aber ist nicht schlimm. Ist ruhig dein Piccolini. Mhm. Ey, das muss doch gleich eigentlich so ein richtig geiles Crunch-Geräusch in der Tonaufnahme sein. Naja, genau. Auf jeden Fall, ich habe eine Yamaha gekauft ohne ABS, aber nicht die wir gefunden haben. Denn wir haben eine in Rally Blau gefunden, das war ein Reimport aus Italien mit einer.
Sah schon ganz nice aus, muss
man sagen. Ja, sie sah schick aus. Ich bin aber im Nachhinein froh, dass die es nicht geworden ist. und auch zum Glück, weil so, also wirklich, das ist unfassbar. Genau, in Süddeutschland gefunden und habe ihn dann angeschrieben und haben dann auch ein bisschen hin und her gequatscht, haben dann auch telefoniert und das Moped hatte irgendwie 30.000 runter, sollte glaube ich 4,7 kosten, hatte eine Leo Vince Auspuffanlage schon verbaut, das hätte ich dann sowieso gemacht mit Originalkofferträger von Yamaha und Wartung und Pipapo und das war
und so,
genau,
bis und auf einen kleinen Umfaller mit ein bisschen Lackkratzer.
Genau.
Also, nee, nicht mal am Lack, nee, sondern an diesen grauen Plastikverkleidungen.
Genau. Und so also wirklich nichts Wildes, ja. die stand wirklich gut da. So, und dann habe ich gesagt, ey, total geil, pass auf, ich habe eine Bekannte und an dieser Stelle super liebe Grüße an Carina und an Nico, unten aus dem Süden. Die Carina hat übrigens, by the way, kurze Werbung für sie, die beiden haben sondern Carina hat mit einem Kumpel von ihr einen Podcast jetzt auch endlich gestartet, Twin Spark Podcast, glaube ich.
Mega nice.
Ja, total geil. Habe ich tatsächlich zu meiner Schande noch nicht reingehört. Aber wenn Carina dabei ist, dann bin ich mir schon sicher, dass da ordentlich Dampf hinter ist.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, es ist sowas richtig, richtig Cooles für alle Motorradtechnik-Nerds.
Das auf jeden Fall. Und auch mal ein bisschen auch gerade für die Zuhörer, die auch sich für die Straße interessieren und mal vielleicht ein bisschen weg von Offroad wollen.
Genau,
Das ist, glaube ich, total cool.
Wobei ich glaube, nachdem Carina ja vielleicht auch das eine oder andere Mal jetzt ein bisschen mehr Offroad fahren wird, wird sie sicherlich selber irgendwie noch erwähnen im Poddy.
Mal gucken.
Wer weiß.
Genau, aber
der Offroad-Virus ist gefährlich, Leute.
Genau so sieht's aus. Aber an dieser Stelle deshalb, ganz liebe Grüße nach Süddeutschland an Carina und Nico.
Ja,
lasst es euch gut gehen. Und nochmal super lieben Dank für das, was ihr für mich gemacht habt. Denn die beiden sind zu dem Typen hingefahren, zu dem Eigentümer und sind das Motorradprobe gefahren. Und dann hatten wir danach telefoniert und die meinten, ey, jetzt kauft das Ding, da spricht überhaupt nichts gegen, die fährt super, der Auspuff ist wohl etwas zu laut, war dann die Aussage, also man hat sie wohl noch im nächsten Dorf gehört, so unter dem Motto, aber war halt alles total geil. Und ich mich super drauf gefreut, weil ich dachte mir, ey, richtig Hammer, okay, Süddeutschland, wie machst du es am sinnvollsten? Ja, machst du über Spedition?
Wir hatten ja schon geguckt, Spedition, genau. Wir hatten überlegt, ob wir runterfahren und ich das Ding hochfahre.
Dann gab es noch Leute, die gesagt haben, ey, wir machen hier eine Kette mit 3 oder 4 Mann und dann wechseln wir uns immer ab
und fahren oder wir machen einen Iron Butt raus.
Genau, und also total geil.
Also mega geil und wir waren schon echt gehypt und hatten die verrücktesten Ideen und lustigsten Ideen, wie wir das Motorrad aus Süddeutschland bei München oder so nach Hannover bekommen.
Genau, aber es wäre auch so gewesen, dass wir tatsächlich, oder dass ich dann gesagt hätte, mit Spedition, damit ich mir halt die Kilometer spare, dass die nicht draufgeritten werden. Ja, genau, Carina hat mich angerufen, war alles cool, hab das Go von ihr bekommen, hab dann dem Typen nochmal geschrieben, hab gesagt, pass auf, lass uns heute Abend nochmal um 18 Uhr telefonieren, ich kaufe das Motorrad und dann klären wir die ganzen Vertragsmodalitäten. Dann schreibt er mir zurück, nee, Nils, das wird dich jetzt sicherlich enttäuschen, aber ich verkaufe dir das Motorrad nicht.
Oh, das war schon...
Alter, und wirklich, ich habe selten so einen Hass auf Menschen verspürt. Und ich muss auch jetzt noch sagen, solltest du das aus irgendwelchen Gründen hören, ich nenne jetzt keine Namen, ich hoffe wirklich, dass dir beim Händewaschen der Ärmel nass wird für den Rest deines Lebens. Weil anders kann ich es wirklich nicht sagen. Ich war so angepisst. Wie asozial kann man denn sein? Da ist Carina schon super lieb und nett, hat sich da vorher drüber informiert, ist mit Nico zusammen dahin gefahren, Probe gefahren, die beiden haben das so ein bisschen abgecheckt. Und dann kurz vor knapp, ich hätte sogar auf das volle Geld bezahlt, ohne irgendwie zu mucken, sagt er, nee, verkaufe ich dir nicht. Dann sagt er mir, ja, verkaufe ich an meinem Kumpel. Und dann kommt der geilste Spruch, wo ich mir dachte, du Piep, ja, ich verkaufe das an meinen Kumpel. Aber daran siehst du ja, dass das Motorrad gut ist. Hättest du ja gar nicht den Aufwand machen müssen. Oh,
Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wobei, es war irgendwie der Kumpel, von dem er das gekauft hat oder so. Was auch
keine
immer.
Keine Ahnung. Also. Nein. War eine ganz andere verworrene Geschichte. Irgendwie ein Kumpel aus dem Motorradclub. Aber die Maschine, die ich kaufen wollte, die stand schon seit Januar 21 in eBay Kleinanzeigen drin und es war März, als ich das mit dem geklärt habe und dann kommt auf einmal der Kumpel auf die Idee, dass er das Motorrad doch haben will. Also wie auch immer, ich hasse solche Leute, ich kann es nicht nachvollziehen, ich wünsche ihm wirklich, dass der Ärmel runterhängt und immer nass wird. Ich hoffe, das ist genug Bestrafung für ihn. Also man merkt, ich bin da immer noch etwas angefasst bei.
Ja.
Aber nach meiner Enttäuschung und nachdem ich mich dann ein bisschen ausgeheult habe und ausgekotzt habe, habe ich dann eBay aufgemacht, habe dann weitergeguckt und hey, es war ein Zeichen des Universums, dass mir so ein Kerl vor die Nase gesetzt wurde, der so eine Scheiße abzieht. Denn ich habe tatsächlich bei mir um die Ecke in Garbsen
eine Yamaha XT660Z aus 2008 gefunden.
So schick, sie ist so schick.
Pass auf, genau, bevor wir nämlich auf das, die ist so schick, näher eingehen. Ich habe die Bilder mir angeguckt und habe gesehen, okay, gut, sieht optisch top aus, war alles fertig gemacht für eine große Reise. Irgendwie die Beschreibung war extrem lang und da stand auch sehr explizit drin, weil sie stand für 5.700 Euro drin. Und das ist für eine XT660Z eigentlich schon relativ viel. So, sie hatte aber nur, ich glaube, 11.000 oder 12.000 Kilometer gelaufen seit 2008. War komplett umgebaut, komplett überholt. Und das Geilste war, es stand halt wirklich drin, wer nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen, soll bitte nicht anschreiben. Und wirklich komplett straight, fand ich aber total geil. Und hab dann gedacht, okay, gut, schreibe ich die Person mal an über eBay. Bekomme ich dann von eBay eine Benachrichtigung? Ja, das ist eine Anzeige, die über mobile geschaltet wurde und mit eBay synchronisiert wurde. Deshalb wird diese Nachricht nicht in deiner Nachrichtenbox angezeigt, sondern über Mail. Und ne, so wie es ist, ich habe die Anfrage rausgeschickt, ein Fenster ist aufgeploppt, ich dachte mir so, ja, komm, Fehler, ist egal. Hab dann in meine Nachrichtenbox geguckt, hab gesehen, dass da die Nachricht nicht drin ist. Hab dann noch meine Anfrage geschickt, die dann aber nicht angekommen ist. Hab dann irgendwie bin dann über mobile dann rein, weil ich dann gecheckt habe, ach so, so ist das. Hab dann über mobile mir das nochmal rausgesucht, die Anzeige. Hab dann über mobile parallel weil ich keinen Account bei Mobile hatte, habe ich mir noch in 5 Minuten einen Account bei Mobile gemacht, habe dann die angeschrieben, mit der Bitte, sich bei mir zu melden und alles mögliche, habe dann aber nochmal geschrieben, weil ich irgendwie kein richtiges Feedback bekommen habe, in der Hoffnung, dass sie irgendeine Nachricht bekommen. Und man muss dazu sagen, es war Samstagnachmittag, glaube ich,
ja,
wo ich das Ganze geschrieben habe. Und du müsstest dich echt gedacht haben, was ist das für ein Vogel, dass der sich so dolle meldet.
Ah, oh, richtig witzig.
Naja, ja. Ich dann natürlich auch parallel mit Chris immer wieder telefoniert. Er hat bei mir schön Händchen gehalten, dass ich nicht komplett ausraste. Und hat dann aber auch gesagt, Nils, guck sie dir an, aber lass mich mitkommen zum Probefahren und kauf sie vorher nicht, dass du irgendeinen Schrott kaufst. Ich so, ja, kann ich alles verstehen, ist vollkommen logisch, ist nachvollziehbar, ne, gar keine Frage. Hab dann auch angerufen, dann hatten wir mit denen per Mail, haben wir dann hin und her geschrieben und dann hatte ich dann halt gefragt, ey, pass auf, kann ich mir sie am Sonntag angucken, also am nächsten Tag. Ja, aber wir sind ab 10 Uhr sind wir unterwegs. Und ich so, gar kein Problem, ich komm vorher. Hab mir dann irgendwie einen Wecker um 8 Uhr gestellt, war aber schon um 6 Uhr wach, so unter dem Motto, weil ich so aufgeregt war, bin dann rumgefahren. Also tatsächlich nur irgendwie 10 Kilometer von mir entfernt, total geil. Wirklich um die Ecke, bin dann rumgefahren in so ein, also das glaubt man nicht, wirklich in so ein Assi-Gebiet. Es tut mir leid, das zu sagen zu müssen, es war schon so ein bisschen Assi-Gebiet.
Das ist nicht so die geilste Gegend.
Ja, nicht so geilste Gegend, das trifft es, glaube ich, besser. Das ist ein bisschen charmanter ausgedrückt. Und in so einem Mehrparteienhaus, in irgendeinem Hinterhof. Und hab dann geklingelt und bin dann hochgegangen. Und mir hat die Tür geöffnet, eine russische Dame, die da mit ihrem russischen Mann und ihrem gemeinsamen Kind gewohnt hat. Und das muss ich wirklich sagen, da habe ich auch echt Hochachtung vor. Russische Familien, das, was ich bisher davon mitbekommen habe, die halten ihre Wohnung halt extrem sauber und halt wohnlich, finde ich. Jetzt nicht unangenehm eingerichtet oder sowas. Vielleicht ist der Einrichtungsstil immer Geschmackssache, klar, gar keine Frage, aber eigentlich immer sauber und vorzeigbar, sage ich mal. Dann mit denen einen Kaffee getrunken, ein bisschen hin und her geschnackt, war auch total süß. Der Mann konnte nicht so gut Deutsch. Dann hat die Frau immer so ein bisschen mit übersetzt. Dann hattest du noch den kleinen Jungen dazwischen, der dann immer wieder so ein bisschen gefragt hat. Also ganz, ganz zauberhaft. Und ich war total überfordert mit der Situation, weil ich habe mir noch nie ein Straßenmotorrad angeguckt. Ich wusste grob, worauf ich achten muss. Und dann sitze ich da, trinke mit denen Kaffee und dann legt sie mir so Dokumente vor. Mir, der noch nie irgendwas mit TÜV-Berichten erhielt hatte.
Sehr schön, sehr schön, ey.
Und sagt so, hier sind die TÜV-Berichte, hier sind alle Zulassungsbescheinigungen für die ganzen Umbauteile, die wir angeschraubt haben. Hier hast du alle Dokumente, hier hast du die Zulassung, Fahrzeugbrief und tralala. Da hast du noch die anderen Schlüssel, da ist dies, da ist jenes und da ist das. Und ich so, okay, hab dann also ein Blatt aus der Folie rausgenommen, hab das so getan, als hätte ich es durchgeblättert und würde das lesen und hätte Ahnung von dem, was da drin steht.
Oh mein Gott, ey.
Ey, wirklich, ich hab diese TÜV-Berichte in der Hand gehabt und sie sagt so, ja, hier, und die Kilometerstände sind ja auch beim TÜV-Bericht und bei den Wartungsintervallen und sowas alles nachvollziehbar. Da hast du die ganzen Rechnungen, auch was wir in der Werkstatt haben, machen lassen und alles mögliche. Und ich gucke mir das so durch und ich sehe nur so, okay, da steht irgendeine Adresse, da stehen Sachen drauf. Und das Papier sieht ja schick aus. Das ist, das muss du, doch auch schwer du, zu fälschen
du,
sein.
Du wusstest gar nicht, dass man so viele Sachen an einem Motorrad machen kann, oder? Wahrscheinlich so?
Nein. Also wirklich original.
Ach,
also
herrlich.
Ich kann mir gut vorstellen, sie haben es gemerkt, aber waren sehr freundlich und haben es mich nicht spüren lassen. Aber es war auf jeden Fall mega mäßig unangenehm für mich, die Situation so ein bisschen. Und dann irgendwie nach irgendwie 10, 20 Minuten Smalltalk und so ein bisschen Erzählerei sind wir dann in Tiefgarage gegangen. Und das war dann auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, wenn du jetzt durch diese Tür gehst, hoffe ich einfach, dass irgendjemand meine Leiche finden wird. Weil es war wirklich in diesem Viertel, bist du dann an so einem Betonblock vorbei.
Sagte der fast 2 Meter große Bär, der seit Jahren Kampfsport macht
ja,
zu mir.
Ja, ich weiß. Ich habe auch als Türsteher gearbeitet und habe da einen gewissen Background, aber nichtsdestotrotz war das mein Gedanke. Du hast
dich viel sicherer gefühlt, wenn ich halbe Portion dabei gewesen wäre.
Wahrscheinlich schon. Nee, 2 Meter groß, aber tut keiner Fliege was zu leiden. Das ist halt einfach so. Naja, und bin dann halt mit dem mitgegangen und wirklich dann so eine Tiefgarage. Und ich kannte das ja nicht. Und das war halt einfach nur eine riesige Tiefgarage, die halt mit so einem Maschendrahtzaun in so kleine Abteile unterteilt war.
Ja, ganz ehrlich, die Tiefgarage kannst du auch als Filmkulisse für irgendwie so
Horrorfilm, Hip-Hop, so, ja. Video, Drehort oder sonstiges. Da kannst du gefühlt alles machen. Also ganz, ganz komisch. Und dann gehen wir da durch und dann unterhalten wir uns so ein bisschen und dann haben sie auch so ein bisschen erzählt und dann holt er das Motorrad raus und als er schon die Plane vom Motorrad abgemacht hat, ist mir so ein bisschen der Mund etwas, also der Kiefer ist etwas lockerer geworden, sag ich mal, und als er das Motorrad dann so ein bisschen rausgeschoben hat, ist dann der Mund schon aufgegangen und als er es dann angemacht hat und ich dann erstmal so ein bisschen geguckt habe, okay, sieht man irgendwo Flüssigkeiten, haben sie irgendwo was weggetuscht, frische Motorwäsche, ist irgendwo erkennbar, dass es rausspritzt und all solche Sachen, weil das kann ich dann tatsächlich malen.
Ja.
Und hab mir das
angeguckt. Bin stolz auf
dich. Also, Dankeschön, danke. Hab mir das dann angeguckt und dann meinte die Frau auch zu ihrem Mann, komm, fahr das Moped mal raus, dann können wir es nochmal in der Sonne sehen, dann hast du ein bisschen besseres Licht. Ich ja, super, mega, das wäre cool. Die rausgefahren, wieder vorne in der Einfahrt, die abgestellt, das Motorrad laufen lassen und dann halt eben der Klassiker, ne? Motor hochdrehen, in einen gewissen Drehzahlbereich halten, wieder abfallen lassen, den Leerlauf, gibt es Schwankungen innerhalb des Leerlaufs, wie läuft er, wie ist die Gasannahme, ist sie da oder ist es mit Verzögerung, wirkt sie ab, hat man irgendwo Klappergeräusche, wirkt irgendwas nicht so, wie es sein soll. Also es gibt da ja relativ viel, was man dann irgendwie dann doch nochmal so ein bisschen mitgenommen hat, auch wenn es unterbewusst ist. Und es war aber original, es war alles sauber und es war alles picobello. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe noch nie ein gebrauchtes Motorrad mehr angeguckt und solch eine Qualität vor mir gesehen.
Und das liegt jetzt nicht daran, dass Nils nur seine Motorräder in Gebrauchzustand gewohnt ist, sondern die ist echt alter Schwede.
Es ist krass. Die haben das Motorrad, da haben sie dann nämlich auch mal ein bisschen mehr zur Geschichte erzählt. Ja. Und die ist tatsächlich auch total geil, aber da komme ich gleich erst zu, wenn ich erzähle, wie wir das Ding abgeholt haben.
Das war mega,
ist wirklich krass. Die haben das Motorrad komplett auseinandergebaut. Das war deren 7. oder 8. Tenere 660, weil sie es immer so hatten. Die haben eine Maschine gekauft, haben die fertig gemacht für eine Reise, sind die Reise angetreten und haben die Maschinen dann wieder verkauft.
Genau, weil die halt auch Reisen machen, nicht so von Hannover in Schwarzwald fahren, sondern schon so eher so Südamerika oder so.
Genau, oder solche Geschichten.
Afrika,
Nahosten, all Kyrgyzstan, solche Geschichten.
Also richtig weit einfach.
Ja. Das ist echt krass. Total super interessante Leute. Genau, und die haben halt das Motorrad gekauft, komplett auseinandergebaut, alles neu aufgebaut, jede Schraube sauber gemacht, den Motor haben sie, glaube ich, einmal revidieren lassen oder haben sie halt einmal einen großen Service auf jeden Fall gemacht.
Sie haben einen großen Service, irgendwie. Also sie haben Filter, Flüssigkeiten etc. und so.
Und haben dann alles wieder zusammengebaut, haben dann noch hier Crash Guards dran gebaut, also Sturzbügel, haben oben noch eine vernünftige Handyhalterung aus Metall, wo dir dein Handy nicht gleich wegfliegt, reingebaut, Griffheizung, ein paar Sachen, wo man sich einfach wirklich denken, okay, da hat mal jemand nachgedacht. Plus dann auch noch Alukoffer, die sie mit abgegeben haben. Und die Alukoffer waren im Nachhinein wirklich einfach der Hammer. Weil das waren keine Alukoffer von irgendeiner Marke, sondern der Mann hat die Alukoffer komplett selbst gemacht, weil
ja,
er gesagt hat.
Ja, auch so ganz viele Sachen. Also ja. Er ist Metaller irgendwie in so einem Metallberuf. Das sieht man auch an dem Bike total.
Das ist der Hammer.
Und er hat sich da so viele Halter und Kleinigkeiten und so und das alles aber mit einer Hingabe und Präzision selber gebaut. Das ist schon geil.
Das ist komplett krass.
Also Toratech und Co. würden sich über so einen total, Mitarbeiter freuen.
Total. Der hat zwei Alukoffer gemacht für das Motorrad und hat insgesamt 10 Tage damit verbracht, diese Koffer fertig zu machen. Und einfach nur aus dem Grund, weil er gesagt hat, die Koffer, die es aus dem freien Markt gibt, die reichen nicht für das, was wir machen wollen. Mhm. Die sind qualitativ minderwertig in dem Vergleich, was ich selber machen kann.
Also ich glaube, auf diese Koffer, also wenn es jetzt irgendwie Krieg geben würde, ich würde mich in so einen Koffer verkriechen.
Ja, also das Ding ist krass. Ja, irgendwie mit doppelter Wand, damit das bei Erschütterung nicht gleich alles sich überträgt und all solche Spielereien und verstärkte Ecken und all solche Geschichten. Also total schon aus
wie so eine kleine, Schatztruhe irgendwie schon, so mit so verstärkten Bändern aus dem Mittelalter. Ja, total geil. Also,
es ist wirklich ein Kunstwerk.
Schon, Kunstwerk und halt auch so, ich meine, diese Koffer gibt es halt einmal auf dieser Welt so und das geil. Ist schon wieder cool.
Ja, super. Dann so eine Kleinigkeit, Yamaha XT660Z ist dafür bekannt, dass sie einen Doppelauspuff hat mit einem extrem schweren Endtopf.
Ja.
Und zum Glück hat er das schon von sich aus umgebaut gehabt auf von zwei Endtöpfen auf ein und hat den auch eintragen lassen mit Cut und allem drum und dran, dass das wohl soweit dann auch funktioniert. Und er hat das Ding halt wirklich komplett fertig gemacht. Ich stand da also, mir ist die Kinnlade runtergefallen, ich habe meinen Mund auch nicht mehr zubekommen und dann kam die Aussage, ja, wie schaut's aus? Willst du es denn haben? Weil wir haben jetzt noch 4 andere, die sich das angucken würden. Und in meinem Hinterkopf war noch so der Chris, der mich angeschrien und gesagt hat, Nils, komm mit mir zusammen, fahr mit mir zusammen dahin, lass mich das Ding auch begutachten und wenn du mein Go gibst, dann kauf erst. Das ist das, was ich im Hinterkopf hatte. Und ich stand da aber und hab das Motorrad gesehen und ich hab dann einfach nur gesagt, ich kaufe es.
Ja.
Wir brauchen gar nicht weiterzureden, wir brauchen über den Preis nicht zu diskutieren, ich kaufe es. Ist mir scheißegal. Was wollt ihr haben? Wollt ihr an Anzahlung? Ich hab kein Bargeld mit, hab die PayPal, ich schick euch das Geld per PayPal. Sie so, ja, alles gut, hier PayPal dann rausgemacht auf dem Weg zurück. Und ich so, wie viel wollt ihr haben? 500, 600, wollt ihr einen Tausender haben? Wollt ihr die Hälfte haben? Wie schaut's aus? Nee, komm mal runter, hier 50 Euro reichen auch. Ich hab gesagt, okay, dann kriegst du 200 Euro. Dass die halt einfach wirklich wissen, dass sie's haben will.
Ja.
Und hab dann dann alles fertig gemacht, die Anzahlung geliefert. Ich war überglücklich. Ich war so glücklich wie noch nie.
Du bist ausgerastet. Ich bin komplett ausgerastet. Hast, das war so
das
geil.
Das war unfassbar. Es war wirklich unfassbar. Und ich bin dann, hab dann Chris angerufen und hab dann gesagt, ich habe eine Maschine gekauft. Und was war so das Erste, was du dir gedacht hast, als ich das gesagt habe?
Das Erste, was ich gedacht habe, war ehrlich gesagt so, oh, hoffentlich hat er keinen Fehler gemacht in seiner Euphorie. Ich hatte kurz so ein bisschen Sorge.
Ich kann es hundertprozentig verstehen. Ich kann es wirklich hundertprozentig verstehen. Und vollkommen berechtigt, weil du hast die Maschine ja nicht gesehen.
Ja, genau, ja.
Und genau, und dann habe ich halt gesagt, okay, gut. Dann habe ich mit denen halt drüber geredet. Und dann haben sie gesagt, yo, okay, das geht für uns in Ordnung, wenn du das Kennzeichen erstmal dran behältst und halt für die Überführung nutzt. Weil dann hätte ich mich nicht um Transport kümmern müssen, sondern so ist dann halt Chris mitgekommen zum Abholtag.
Oh, und deshalb konnte ich XT fahren.
Ja, das stimmt. Da kannst du gleich so gerne geil. Mehr drüber erzählen. Ja, wie lange wollen wir denn überziehen? Ich sehe gerade, dass wir schon über eine Stunde sind. Ach, sehr schön. Genau, sind dann hingefahren, haben dann mit denen gequatscht und dabei ist dann auch rausgekommen, weshalb sie die Maschine eigentlich gekauft und gebaut haben.
Ja, mega. Denn, also erstmal muss ich noch kurz vielleicht so meinen Eindruck. Das war so ein...
Das zum Motorrad noch nicht, nur zur Gegend, ne?
Ja, zum Setting. Zu Gegend. Ja. Also ich habe auch den gleichen Eindruck so, boah, okay, wo sind wir hier gelandet?
Ja.
Da habe ich auch kurz zwischendrin gedacht, Nils, was hast du gemacht?
Ja.
Ich kannte das Moped bis zu dem Zeitpunkt ja immer noch nicht und ich kannte auch die Leute nicht.
Ja, du hast ja auch nur die Bilder gesehen vom Moped, das war's.
Genau, das war aber trotzdem schon gut und dann kommen wir da rein und dann war so ein Paradebeispiel, für was sich diese Motorrad-Community, vor allem diese Reise-Offroad-Community
1000%
so sehr liebe.
Genau, und das kannst du gerne komplett erzählen, weil das habe ich extra aufgespart. Das ist einfach geil.
Ihr kommt da rein und du wirst so herzlich begrüßt irgendwie und es war direkt, na komm, wollt ihr einen Kaffee? Na klar, wollt ihr einen Kaffee? Los hier, zack, wie wollt ihr den? Mit Milch, dies, das, was weiß ich. Und wir haben... gut, ihr habt so ein bisschen nebenher den Kaufvertrag gemacht, aber das war so eine Nebensache und wir haben irgendwie direkt angefangen zu quatschen und auch so dieses, dass es teilweise sprachlich so ein bisschen schwierig war. Irgendjemand hat immer übersetzt oder mit Händen und Füßen und so. Genau. Das war gar kein Thema, das war gar nicht relevant. Und wir haben halt gleich uns angefangen auszutauschen. Hey, geil, was fahrt ihr? Was fährst du für ein Bike? Ach ja, und so weiter und so fort. Und sie hatten da die und die Reisen geplant. Und wo wart ihr schon? Dann haben sie von ihren Reisen erzählt und wen sie denn getroffen haben. Ja, und wie viele Motorräder Hammer. Sie haben. Und dann haben wir es übers Schrauben und wie und was. Und er hat in irgendwelchen Foren Beiträgen und da musst du drauf achten und so. Das war halt gleich so ein mega geiler Austausch über dieses Thema Motorrad. Allgemein, obwohl wir alle so aus komplett unterschiedlichen Welten und Situationen irgendwie gekommen sind, und das spielt aber alles keine Rolle.
Ja.
Und das war so dieses Sinnbild, wo ich gesagt habe, okay, das ist einfach wieder so ein Ding, wo das einfach alles über Grenzen oder Grenzen einfach nicht mehr existent sind bei sowas. Und das finde ich so geil.
Es ist wirklich so.
Und das
so.
War so warmherzig und so, hat sich so wohl gefühlt. Irgendwie hätten wir wahrscheinlich dann noch irgendwie 2 Stunden sitzen können, ja, und mit denen Kaffee trinken und erzählen und
es,
so. Und
es war mega. Wirklich ja. Einfach total geil. Und innerhalb des Gesprächs ist es dann nämlich auch rausgekommen, weshalb sie überhaupt das Motorrad gekauft haben, weil Plan war, das Motorrad komplett fertig zu machen, in Container zu laden, per Schiff nach Amerika, Nordamerika rüberzubringen.
Ja.
Die wären mit dem Flugzeug nachgeflogen, hatten schon Visum, es war alles schon safe.
Ja, hatten irgendwie, was glaube ich, 3 Monate Zeit oder
genau,
so.
Genau, haben, mit dem haben Arbeitgeber auf Arbeit alles, genau, so. Ja. Alles freigemacht, wären rübergeflogen, wären vom Süden in Amerika nach Norden gefahren und hätten das Motorrad dann dort verkauft und wären dann mit dem Flugzeug wieder zurückgeflogen, um dann hier dann praktisch wieder anzukommen und weiterzuarbeiten. Das war so ihr großer Plan. Es war alles fertig, das Motorrad war fertig, alle Buchhaltung.
Gute,
genau, es war alles fertig geplant, komplett. Die haben halt eben nur noch nicht irgendwelche Sachen gebucht.
Ja.
Zum Glück, muss man dazu sagen.
Ja.
Weil leider Gottes kam dann das große C. Ja. Also für sie leider Gottes, für mich zum Riesenglück, muss man leider einfach so sagen, kam leider Corona dazwischen, weshalb sie die Reise nicht antreten konnten.
Genau.
Ja. Und die hatten dann das Motorrad da stehen und haben dann irgendwann gesagt, es bringt uns nichts, wir nutzen das Motorrad nicht. Wir verkaufen es jetzt.
Genau.
Und das war dieser initiale Start. Und dann kam aber was super Interessantes nämlich nochmal bei rum. Als wir dann nämlich über das Thema Yamaha gesprochen haben, Afrika Twin und Co., haben sie dann nämlich angefangen zu erzählen, wie viele Reisen sie gemacht haben, dass sie schon vorher Afrika Twin gefahren sind eine ganze Zeit lang und dann aber irgendwann für sich festgestellt haben, die Yamaha, die Tenere ist für sie das einzig Wahre, was das so angeht.
Ich meine, die waren in Kirgisistan, die waren irgendwie in Russland unterwegs und so und haben da erzählt, hier Österreich getroffen, dies, das und wo. Also total krass einfach so. Wie lange die das auch schon machen.
Ja,
und
seit zig Jahren.
Ja.
Und das Geile ist halt wirklich die Mentalität dahinter. Sie haben gesagt, die fahren seit x Jahren, irgendwie seit 6, 7 Jahren fahren sie denselben Mercedes, weil der läuft einfach und da wollen sie einfach kein Geld für ausgeben für ein neues Auto, aber dafür haben sie irgendwie 6 Motorräder.
Genau, und leben halt komplett diesen Lifestyle und gucken dann auch immer, dass sie wieder diese Auszeiten hinbekommen und so.
Es ist und, wirklich
und das
der
ist denen ihr Ding. Ich finde das auch beeindruckend, dass die das ja, die sind ja immer zu zweit auf einem Bike unterwegs. Also sie sind nicht mit 2 Bikes unterwegs, sondern immer zu zweit mit Gepäck allem drum und dran und so. Das ist schon auch echt cool. Also das musst du wollen und können.
Ja.
Und ich finde das echt beeindruckend. Und dann auf solche Reisen und mit, also mega. Und was ich auch so cool fand, und das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn gerade ich oder wir das sagen, irgendwie heute ist es ja so, keine Ahnung, jeder Motorradreisende hat Minimum einen Blog, eigentlich eher YouTube-Kanal und macht noch einen Podcast und so und dies, das. Und die machen das gefühlt seit wahrscheinlich 30 Jahren.
Ja.
Und die machen das einfach.
Und vor allem, das ist jetzt nicht so eine Scheißerei wie Long Way Round mit, okay, wir werden hier immer noch begleitet und klar, es ist hart, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich eher Luxusprobleme, was wir haben, sondern die leben den Grind, um es jetzt mal so ein bisschen jugendsprachlich auszudrücken. Ja. Die fahren halt wirklich in die Scheißgebiete und das nicht zum ersten Mal. Und die sind nur aus dem Grund nach Amerika gefahren, weil sie gesagt haben, in Europa haben sie alles durch.
Ja.
Und ey, die Aussage zu treffen, in Europa haben wir alles durch.
Das ist schon krass, ne?
Ich wollte gerade sagen, und die waren jetzt sicherlich Ende 30, Mitte 40, irgendwie
so dazwischen. Ja, Mitte 40, denke ich mal, wenn die gewesen sein.
So, und wirklich einfach eiskalt da zu sitzen und zu sagen, ja, nö, so mit Russland und sowas haben wir alles schon durch, da ist nichts Neues mehr, da interessiert es uns nicht mehr. Irgendwie Seitenstraße sind sie schon 2, 3 Mal gefahren, ohne dass da jetzt was Neues bei kommt.
Total krass, weißt du?
Und auch so trocken von der Liebe erzählt.
Also so keine Ahnung, das wäre so, als wenn ich jetzt zu dir sagen würde, du, ich fahre nächstes Wochenende in Harz für 2 Tage.
Genau
so. Ungefähr haben sie so das, haben die das erzählt. So, ne?
Und das war der
schon
Hammer.
Geil.
Und ich saß dann wirklich mit Chris zusammen, wir haben uns gefühlt waren wir beide so die beiden kleinen Schüler, die was von dem dem großen Weißen. So
mit glänzenden Augen ja, da saß.
Ja, genau.
Wenn ich groß bin,
will ich das
dann
auch.
Will ich das auch.
Es ist also wirklich jenseits von mega. Total geil, ja. Super geile Nummer. Ja, und dann war alles fertig und wir hatten ein super cooles Gespräch, einen leckeren Kaffee und dann sind wir rübergegangen. Und ja, Chris, ich würde gerne an dieser Stelle an dich übergeben, denn der liebe Chris ist mit dem Motorrad dann zurückgefahren.
Ja, erstmal bevor wir los sind, ging es mir ganz genauso wie dir. Wir kommen da in diese Garage, in diese Tiefgarage rein und ich denke mir auch so, yo. Und hatte er zu dem Zeitpunkt halt schon zu 1000% ein gutes Gefühl, weil auch allein, ja, was er erzählt hat und seine Philosophie über Wartung und so ja, weiter und so fort.
Das war sowieso krass.
Und irgendwie, da ist irgendein kleines Geräusch am Motorrad und er zerlegt das ganze Motorrad, um dieses Geräusch zu beseitigen. Kenne ich irgendwoher, war mir sehr sympathisch.
Ja.
Also da war einfach schon dieses Gefühl einfach da, wo ich so, ja, das ist gut. Und dann sehe ich diese Maschine und denke mir so, yo, krass, was? Alles richtig gemacht. Also du musst dieses Motorrad kaufen, definitiv.
Ja. Es ist, also vor allem ist das auch so ein Ding, das kommt auf Bildern nicht rüber. Aber mal so als Beispiel genannt, es sind Sturzbüge verbaut und die Sturzbüge sind schwarz eloxiert. Und jeder, der eloxierte Teile hat, weiß ganz genau, eloxierte Teile zerkratzen super schnell, wenn da auch nur die Kleinigkeit.
Weißt du, was ich noch krasser finde?
Ja?
Die schwingen.
Stimmt.
Und zwar jedes, auch mein Motorrad, gut, ich bin eh nicht so der Oberputzer, sondern mehr der Warten, ja, und Fahren, aber so auf Spiegelglanz poliert muss ich jetzt nicht haben. Aber trotzdem, jedes Motorrad, vor allem da, wo die Kette lang geht, da siehst du einfach, ne? Da fliegt Dreck von der Kette weg, du machst das weg und du hast hier Steinchen und so, wo beim Fahren hochspritzen und diese Schwinge ist schwarz-matt Pulver beschichtet.
Ja.
Und diese Schwinge, da ist einfach nichts dran. Nichts, nichts, kein, gar nichts. Die ist wahrscheinlich sogar noch besser als neu, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist so krass. Und als ich das gesehen habe und diese ganzen Details, war klar, okay, alles richtig gemacht. So, so geil, dieser erste Eindruck. Und
es ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Alleine schon, also vielleicht noch mal so ein kleines anderes Detail, die Verkabelung von den Heizgriffen.
Ja, tipptopp.
Genau. Tipptopp, und zwar, man sieht die Verkabelung nicht. Ja. Die ist so gut integriert in den eigenen Kabelbaum, dass dir das nicht auffällt.
Ja, genau. Also das ist alles richtig, richtig geil gemacht. Da, dann haben wir uns verabschiedet, den Kram eingeladen und ich durfte XT fahren.
Ja, und ich würde ganz gerne noch mal kurz auf den Endtopf von der 660 zu sprechen kommen, denn ich habe den originalen Endtopf mitbekommen und er wurde mir in die Hand gedrückt.
Ich musste ihn tragen.
Ja, na komm, jetzt stell dich nicht so an. Ich habe ihn in der Hand bekommen und dachte mir, scheiße, das Ding ist ja wirklich verdammt schwer. Hab dann zu Chris gesagt, hier, nimm mal in die Hand, das Ding ist wirklich so schwer.
Und ich gucke nur an, das ist wirklich scheiße schwer.
Also das war echt krass.
Ich glaube, so ging es dir auch, wo ich dir dann Afrika für den Endtopf in die Hand gedrückt habe.
Letztens
Original.
Ja, stimmt, das ist auf wie jeden Panzer. Fall. Das ist wirklich krass.
Ja.
Naja, genau. Und dann haben wir aber die ganzen Ersatzteile, die sie noch übrig hatten, die habe ich in meinen Volvo geladen und dann bin ich vorgedüselt und Chris ist dann losgefahren, ist mir nachgefahren.
Ja, das war voll der Backflash.
Ja?
Ich saß gefühlt so ein bisschen wieder auf meiner Honda Dominator, auf meiner geliebten.
Wegen Einzylinder?
Wegen Einzylinder und aber auch wegen dem Fahrverhalten von diesem Motorrad allgemein, weil du sofort dieses spielerische Mountainbike-mäßige merkst. Was sicherlich Gewichtsthema, aber auch Geometrie einfach ist. Ich liebe das.
Ich kann
das so verstehen. Also ich kann jetzt auch die an Anführungsstrichen Kritiker verstehen, die sagen, ja, XT660, geiles Bike, aber Motor ist jetzt, ist halt so ein bisschen langweilig.
Ja.
Ich kann das verstehen, weil die auch für einen Einzylinder relativ linear ist und sehr, ich will nicht Understatement sagen, aber sehr konstant einfach so. Die hatten nicht so dieses von unten Punch
Ding. Sie zieht halt den Hering nicht vom Tisch.
Genau, das ist einfach so. Aber dafür ist sie so, macht sie trotzdem ultra viel Spaß auf ihre Art und Weise, weil sie einfach wie so ein kleines flinkes Wiesel überall um die Ecken und so.
Ja.
Und richtig, richtig geil. Und die Leistung reicht einfach auch völlig zum Spaß haben. Ich hatte super Ding. Und was für mich ja immer so wichtig ist beim Motorrad, ich muss mich draufsetzen und sagen, ja, ist alles da, wo sein soll, passt, losfahren.
Ja.
Und will da nicht drüber nachdenken und bis auf den Blinkerschalter.
Ja, das war geil. Chris hat anstatt zu blinken, hat er immer gehupt. Und ich hab mir, warum hupt er denn? Will er mir zeigen, wie glücklich er ist? Oh und Gott. Hab dann immer aus dem Auto gewunken.
Und ich wollte nur Ja, das war so ein bisschen. Aber ich bin auch, hab auch die dicken Handschuhe angehabt. Und mit denen fahre ich eh nicht so gern. Und das war auch irgendwie so ein bisschen dicht an. Also das,
ja,
so
war, es war, das aber ist egal. Wirklich, ja.
Das ist einfach Gewohnheitssache so. Und aber ansonsten war es ja einfach so ein Motorrad. Du setzt dich drauf, es funktioniert wie soll. Es fährt gut und du hast einfach Spaß damit und so. Ja. Und das fand ich so geil. Und halt auch beim Fahren, ne, hast du einfach gemerkt, da ist nichts dran, alles tipptopp. Und ja, nur gesagt, ey, du hast alles richtig gemacht. Das macht so Spaß, das Ding.
Ja, es ist wirklich krass.
Ja.
Und was ich nämlich erstaunlich fand, das hast du mir nämlich gesagt, du bist nämlich an der Ampel, hast du mal mit der Vorderradbremse ein bisschen stärker gebremst. Ja. Und dadurch, dass halt eben kein ABS vorhanden ist, ist sie dann halt eben auch vorne etwas stärker eingetaucht. Ja. Und du hattest auch gesagt, dass die Federung entweder so gut eingestellt ist oder dass sie irgendwas an den Federelementen geändert haben.
Genau, also ich denke mal, wahrscheinlich haben die progressive Gabelfedern verbaut, hatte ich zu dir gesagt, weil ganz oft hast du, wenn du so einen großen Federweg hast und bei diesen Straßen-Enduros oder Reise-Enduros hast du dann ganz oft so, dass das Ding ewig eintaucht und dann federt es aus und es ist wie so ein Gummipferd, so ein bisschen ja. Schwingt das so. Und das hast du bei der halt gar nicht. Also die Gabel verhält sich auch da in diesem härteren Anbremsen sehr, sehr präzise für eine Serie oder vermutlich Seriengabel mit nur anderen Gabelfedern, was ich schon echt beeindruckend war. Also auch so generell vom Fahrwerk und so, und fand ich richtig, richtig cool und glaube ich, dass das Bike gerade auch im Offroad-Bereich richtig Potenzial hat und richtig Spaß macht.
Da bin ich so super mega mäßig gespannt drauf. Also wirklich, das ist jenseits von Gut und Böse.
Da vor allem bin ich echt gespannt, wenn wir die mit der Twin im Gelände vergleichen. Wenn das du das erste Mal Twin fährst und so Offroad und so, da bin ich schon gespannt.
Oh, ich freue mich wirklich megamäßig drauf. Aber da auch schon direkt der erste Dämpfer. Ich habe vom TÜV immer noch nichts gehört. Jetzt seit knapp anderthalb Monaten warte ich auf meine Bescheinigung, dass ich die Theorieprüfung machen darf. Ich wollte das Motorrad ummelden, weil ich ja die Kennzeichen mitbekommen habe. Weil dann dachte ich mir, Spaß sind Zehner, da musst du keine neuen Kennzeichen dir machen lassen. Mhm. Meldest du um. Ich hätte am 26.04. den Termin zur Ummeldung gehabt, am Vormittag um 10.30 Uhr. Am Donnerstag, den 25.04., bekomme ich eine Mail mit der Information, Herr Stahl, wir mussten Ihren Termin absagen. Ich so, wie? Mein Termin musste abgesagt werden. Habe ich das meiner Freundin erzählt? Sag mal, meine Freundin zu mir, ja, ist nichts Neues, habe ich heute Morgen erfahren, habe ich vergessen, dir zu erzählen. Stadt Hannover hat die komplette Kfz-Zulassungsbehörde geschlossen. Weil alle Corona haben. Hm. Oder Erstkontakt sind.
Also, ich meine, dass das Geile ist, ja, muss ich mal auch so mal sagen, dass es für die Stadt Hannover gibt es genau eine Zulassungsstelle. Während es für den Landkreis Hannover.
Region Hannover heißt
Region
es, wenn ich bitten
Hannover,
darf.
Ja, Entschuldigung, Landkreis sagt man im Süddeutschen. Region Hannover gibt es irgendwie gefühlt 30 Zulassungsstellen. Von den 30 sind gefühlt 10 in Hannover, in der Stadt.
Ey, wirklich, ohne Spaß. Wirklich, dazu direkt mal gesagt, das ist der Hammer schlechthin. Für die Region kann man wirklich original in Hannover, in der Nähe vom EG, man kann sich vorstellen, der EG
also
ist einer
EG
der...
Also EG ist so Mittenstadt.
Genau da befindet sich das Haus der Region für Hannover, wo man seinen Termin machen kann und man bekommt innerhalb von einer Woche einen Termin.
Und,
aber für die Stadt Hannover kann man es komplett in die Tonne treten.
Und das
treten.
Geile ist ja auch, ich meine, wenn die jetzt sagen, wegen Corona und bla und alle nach Hause und so weiter und so fort, kann ich ja verstehen und so weiter und so fort. Aber wenn man so viele Zulassungsstellen für die Region hat, warum kann man nicht dann sagen, Leute, von jeder Zulassungsstelle im Stadtkreis, die für Region zuständig ist, kommen ein, zwei Mitarbeiter auf die Stadtzulassungsstelle geht dann zwar überall ein bisschen langsamer vielleicht, aber es geht wenigstens überall voran.
Genau, das ist es, weil das Krasse ist...
Das ist nie so schwer.
Genau, weil das Krasse an der Stelle ist auch, ich dachte mir, okay, gut, wenn es darüber nicht geht, probierst du es mal über Zulassungsdienste. Die gibt's ja wie Sand am Meer jetzt gefühlt seit Corona.
Ja.
Hab dann also ein paar durchtelefoniert und alle haben zu mir gesagt, neben dem Fakt, dass es mal eben 130 Euro kostet, wo ich mir dachte, ihr Penner kriegt kein Geld von mir, plus zusätzlich, und da dachte ich, ich fall vom Glauben ab, sagen sie zu mir, ja, ist ja schön und gut, dass sie sich für uns interessieren, aber für Stadt Hannover haben wir momentan Auftragsstopp, weil können wir eh nichts Großartiges machen. Können wir ja nicht anmelden. Ja,
dann stehst du da, ne?
Ey, das muss man sich mal vorstellen, das ist doch unfassbar. Also wirklich unfassbar. Das heißt, ich habe ein super geiles Motorrad, wo ich natürlich schon all meine Motorradklamotten drauf ausprobiert habe, ob das passt, schon mehrmals gestreichelt habe, mich da auch schon auf dem Hof, die Garage ist auf so einem Hinterhof, im Hof natürlich auch schon ein, zwei Runden gedreht habe. Ich muss sagen, super, super ungewohnt. Hab mich auch fast auf der Fresse gepackt, aber also es macht trotzdem mega Spaß.
Ich muss ja zugeben, ne? dass ich es schon ein bisschen niedlich finde.
Ach, es ist
du, weißt,
ist,
du weißt, was jetzt kommt.
Ja, ne? Das ist okay, du darfst es erzählen.
Ich weiß, es ist ungefähr so, wie wenn ich dich anrufe wegen irgendwelchen Fahrtechnik-Sachen beim Enduro-Gelände. Ja. Wenn du dann sagst, ah, Chris, kannst du mir bitte das Motorrad aus der Garage schieben? Ich bin mir da doch so ein bisschen unsicher, nicht, dass mir die umfällt und ich dir dann das Motorrad in die Garage schiebe, dass du da irgendwie deine Kreise fahren kannst. Das ist schon sehr geil.
Es ist tatsächlich so, man muss wirklich sagen, ich habe das letzte Mal, glaube ich, angefangen. Aber
für seinen Best Buddy.
Oh, ja, aber ich wollte gerade sagen, da bin ich dir auch sehr dankbar drüber. Aber wirklich, ich konnte es nicht anfassen und es war wirklich so, ich habe zu Chris immer gesagt, kannst du mir das Motorrad bitte rausholen?
Aber ich kann es auch verstehen, weil es halt im Handling so anders ist vom Schieben und so weiter, als alles, was auch als eine Sport-Enduro, wo du halt einfach mal kurz anpackst und rumlupfst, wenn es sein muss, weißt du?
Das ist Obwohl dabei dann ja auch schon wieder das Ding ist, das hat man ja auch ganz krass gemerkt, eigentlich ist die Yamaha ein Witz, was das Handling angeht, im Vergleich zur Twin. Und das ist halt krass. Und das war ein Moment, wo ich mir dann echt dachte, alter Chris, not bad, dass du den ganzen Mist auf der Twin machst. Leck mich am Arsch. Da muss man echt einige Stunden runtergerockt haben auf dem Teil.
Ja, so gerade beim Langsamfahren und so, oder gerade auch so im Raschieren, ist die Twin echt halt, weil die nochmal einen viel höheren Schwerpunkt hat als die Tenere, ist die echt ein bisschen undankbares Eisenschwein.
Ja.
Das ist schon so. Aber es geht. Mit viel Liebe und Wahnsinn.
Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich so.
Aber was ich übrigens an der Stelle nochmal geil finde, ist vielleicht auch für den ein oder anderen von euch interessant. Und zwar, du kannst jetzt deine Fahrstunden auf der Teneré machen und das ist alles versichert und bist du auf der sicheren Seite, was dir extrem entgegenkommt, weil du dir so deine Knie nicht an den Ohren einhängen musst, wenn du auf irgendeinem, keine Ahnung,
Fahrschulmoped, was am besten noch tiefer gelegt ist.
Genau.
Also genau, das ist nochmal ein ganz guter Punkt. Ich kann die Maschine also auf mich anmelden, habe auch eine Versicherungsnummer bekommen von der Versicherung und die ist auch aktiv und man telefoniert tatsächlich nur mit seiner Versicherung, sagt, ich möchte ganz gerne eine EVB-Nummer haben und klärt bitte ab, ob ich das Motorrad über euch versichern kann und es gleichzeitig für meine Fahrstunden bei der Fahrschule nutzen kann. Und dann läuft das Ganze so ab, sobald man das Motorrad umgemeldet hat, wird dann dementsprechend der Versicherungsvertrag tritt dann in Kraft und ein paar Tage später wird dann eine Post rausgeschickt an die Fahrschule XYZ, die man angegeben hat, und die wird dann mit diesem Brief bevollmächtigt, dir Fahrstunden zu geben auf deinem Motorrad.
Voll geil, oder?
Total geil. Also mega. Ich find's wirklich absolut genial.
So lernst du deinen Bike schon mal kennen einfach und du hast halt auch die Möglichkeit, ich weiß noch, wo ich den Motorradführerschein gemacht habe, das war irgendeine Kawasaki Chopper 250 Kubik, ich weiß nicht mehr, Katana? Nee, nicht Katana.
Nicht schlimm.
Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so ein, und ich bin ja jetzt ja nicht so der Riese, ich bin, sag ich mal, irgendwie relativ normal groß, plus minus, und ich bin da gesessen, dass wenn ich voll eingeschlagen habe, dann habe ich mir meine Hand an meinem Knie angestoßen, weil ich da irgendwie wie auf so einem, weißt du, wenn du so in den Kindergarten gehst, dann haben wir so kleine Stühle für die Kinder und ungefähr so, als ob ich auf so einem kleinen Stuhl sitze, saß ich auf diesem Motorrad und so geradeaus fahren und Kurven fahren einigermaßen zügig, das war nicht geil, aber das ging.
Ja.
Auf der Autobahn, ich bin fast gestorben, weil das alles nur so geflattert hatte und so. Aber weißt du, wo das richtig mies war? Fahr damit mal im Schrittgeschwindigkeit
Slalom.
Weil du hast ja gar nicht diese Möglichkeit, wie wir das machen, auch gerade noch, wenn wir im Stehen fahren im Gelände oder so, wo du dich ausbalancierst oder so, ne, mit Schwerpunkt verlagern und dies, das und so, weil du sitzt wie auf so einem komischen Klappstuhl und bist selber so zusammengefaltet wie so ein Affe und das ist echt total, und dann musst du da irgendwelche Grundfahrübungen machen, wo du denkst, ich stoße mit meinem, das geht nicht.
Ey, ich kann dich so gut verstehen.
Ja, von es dem her mega so. Gut, dass du das auf dem Moped machen kannst, wo du vernünftig sitzt drauf und so. Das ist schon.
Ja, ich bin mega happy. Ich bin mega happy damit tatsächlich.
Jo.
Das ist mega mäßig geil. Ja, das heißt, ich habe ein neues Motorrad, bin happy. Du hast ein neues Motorrad, bist happy. Jetzt gibt's natürlich noch eine ganz wichtige Sache, weil Chris und ich müssen uns natürlich gegenseitig annähern. Und das ist das, was ich eingangs erwähnt habe.
Ach, stimmt.
Ich habe zum Leid meiner Freundin und dem nicht vorhandenen Platz innerhalb unserer Garage entschlossen, dass ich zum Ende des Jahres mir ein Enduro kaufen werde.
Yes!
Und auch da habe ich mich schon entschlossen, was es werden soll. Entweder eine AJP 250 SPR PR4.
denn ja, die geil. Gibt es neu, also was heißt neu, 2020er Baujahr für etwas unter 5.000 Euro, Pi mal Daumen. Ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, wenn dann das Geld alles da ist, das Motorrad dann auch noch so da steht und vorhanden ist. Das hoffe und bete ich einfach tatsächlich. Ist dem nicht der Fall, wäre ich sehr traurig. Aber ich habe auch noch einen Plan B, der da heißt Huserberg FE450 von Baujahr 2007 bzw. 2006 bis 2009. So die Baureihe, noch so dieses herrliche blau-gelbe Retro-Design von Huserberg. Geil. Die alten Trecker. Ich kann nicht sagen, warum, aber aus irgendeinem Grund holen die mich einfach
ich heftig das auch geil. Ab.
Also ich glaube, das Ding ist echt richtig scheiße zu fahren, weil es wahrscheinlich echt so ein richtiges Eisenschwein ist. Aber, ey,
es ich finde das gut. Geil. Irgendwie muss ja so ein Ausgleich zwischen uns da sein.
Ist tatsächlich wieder ein Argument. Und ich meine, ich habe ja auch noch ein 3-Motorrad. Also da bin ich ja deutlich leichter unterwegs, sage ich jetzt mal.
Ja, definitiv, ey.
Und ich habe beschlossen, was schon das 5. Motorrad ist. Das 5. Motorrad wird dann entweder tatsächlich meine eine Honda Montesa 4Ride oder eine Yamaha Trigger 250. Das sind beides so Wandertrail-Motorräder, ja, sage ich jetzt 4Ride. Mal. Ja, aber die Trigger sieht auch ganz
schick aus. Die hat mich irgendwie nicht so abgeholt.
Ja, aber die hat nicht jeder. Das ist genauso. Das hat
einen Grund.
Das ist genauso wie Leute, die Royal Enfield fahren. Die sind das, besonders.
Nein, das kannst du jetzt nicht vergleichen. Das kannst du. Also ich muss ja zugeben.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Wenn du gerade schon sagst, ja, so, ich meine, gut, jetzt ist erstmal der Rallye-Aufbau für die Beta wird halt so viel kosten wie ein Motorrad, wenn das ich damit fertig richtig. Bin wahrscheinlich.
Das ist richtig.
Dann werden noch mal einiges in den Umbau der Afrika Twin fließen und neu designen. Und als nächstes ist halt irgendwie, ich will eine NX, also eine Dominator kaufen und zur Rallye-Dominator umbauen und will daraus aus diesem komisch aussehenden Motorrad werde ich was richtig Geiles bauen. Ich weiß noch nicht, wann das, aber es wird passieren und das wird rocken, weil ich jetzt schon Wege gefunden habe, dass ich den Motor halt so auf über 50 PS hochbringe, den Einzylindermotor. Und das Motorrad wird so um die 160 Kilo fahrfertig ohne Sprit wiegen. Ach,
das ist schon wieder.
Das wird, glaube ich, schon gut. Und ja, eine Trail natürlich irgendwann. Und tatsächlich eine Royal Enfield, weil du es gerade angesprochen hast, steht auf meiner Wunschliste. Ich möchte eine Bullet 500e und die umbauen. Zu einem richtig geilen Scrambler, also zum Eisdielen fahren, habe ich voll Bock drauf.
Ich sag doch, Royal Enfield-Fahrer sind besonders.
Ja. Und mit dieser Bombensensation.
Oh, sehr gute Überleitung. Das passt aber tatsächlich perfekt, genau. Ja. Neue Mopeds sind angekommen und stehen auch weiterhin auf dem Plan. Sehr zum Leid unserer Verfügbarkeit an Raum, an Abstellraum.
Und Geld und.
Ja, das ist auch immer also, so ein. Ja, naja, wer braucht schon Geld? Ja. Ne? Also, ich meine,
wenn Adressen, man Motorräder hat?
Ja, aber. Und außerdem, die Adressen sind doch bei eBay drin. Also, ja. Ich meine, man kann ja mal vorbeifahren und mal eine längere Probefahrt machen.
Genau, auf jeden Fall.
Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Sowas würden wir nie machen und wir möchten auch nicht, dass so etwas stattfindet.
Nein,
Gottes Willen. Aber nichtsdestotrotz, ich will tatsächlich sagen, heute mal eine etwas längere Folge. Ja. Dafür, dass wir uns lange nicht gehört haben,
gibt's ist das halt, der Ausgleich.
Genau, gibt es halt jetzt auch mal anderthalb Stunden.
Ja, ich würde sagen, wir sind glücklich mit den Bikes. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen glücklich gemacht mit dieser Folge.
Genau. Ja. Und wir haben es mal wieder geschafft, aus 3 Themen 1,5 Stunden rauszuholen. Ja, also da kann man schon mal stolz sein.
Also von dem her, bleibt gesund. Grüße gehen raus an euch alle da. Und bis bald. Ciao, ciao. So sieht's
aus. Ciao.